Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge High Frequency. Wir liefern hier am Fließband, kann man schon fast sagen, ab. Und zunächst einmal darf ich erstmal wie immer den lieben Max in Reutlingen begrüßen.
Grüß dich, mein lieber Leo.
Und jetzt haben wir natürlich wieder einen Spezialgast an unserer Seite. Heute Mario Krieschel bei uns zu Gast. Du bist Online-Redakteur beim Kicker. Du hast ein Buch geschrieben, was im April rauskommt, über Robin Gosens. Du hast mit Maxi zusammengearbeitet. Das sind jetzt mal so die Premium Facts, die man über dich wissen muss. Habe ich das alles richtig zusammengetragen?
Ja, grüßt euch. Das war absolut korrekt. Das sind mal so die Hard Facts.
Sehr gut, sehr gut. Wir haben heute etwas anderes vor. In den letzten Wochen, in den letzten Folgen hattet ihr ja, die lieben Zuschauer da draußen, immer wieder vernommen, dass wir so ein Gespräch hatten. Heute haben wir auch ein Gespräch natürlich, aber wir haben so ein bisschen anders aufgebaut. Wir haben heute mal gedacht, so mit Blick auch aufs Datum, heute der 9. März, an dem wir aufnehmen, wir ziehen mal so die erste Bilanz in den vier europäischen Top-Ligen, sprich Italien, sprich Spanien, England und Deutschland. Die Kategorien, die wir uns dafür ausgesucht haben, die wird jetzt der Maxi einmal eben vorstellen und auch so ein bisschen, wie wir das heute uns gedacht haben.
Genau. Erstmal vielen Dank, Leo, für die, wie immer, sehr souveräne, für den sehr souveränen Gesprächsanfang. Genau, wir haben es in drei Kategorien unterteilt. Einmal zwei Kategorien, die mit Teams zusammenhängen. Einmal die größte Überraschung, dann die größten Versager. Und was wichtig ist, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, diese Kategorien resultieren natürlich einerseits schon ein wenig aus dem Tabellenplatz, aber der Tabellenplatz alleine ist nicht das ausschlaggebende Kriterium. Zum Beispiel ist bei uns jetzt nicht unbedingt immer der Tabellenletzte der größte Versager, sondern wir haben das so ein bisschen abgewogen, also zwischen mit welchen Erwartungen sind die Teams in die Saison gegangen. Vielleicht, also ich habe zumindest darauf auch ein bisschen geschaut, wie haben sie sich im Sommer verstärkt, mit wie viel Geld haben sie ausgegeben, so ein bisschen, um da ein bisschen ein Vergleichskriterium zu haben. Genau, also kurz gesagt, bei uns ist nicht immer der Tabellenletzte auch der größte Versager. Andersrum, gleiches Prinzip. Und wir wollen auch ein paar interessante Spieler beleuchten. Deswegen haben wir uns die Kategorie interessantester Spieler ausgedacht. Auch da ist jetzt nicht unbedingt so, dass der interessanteste Spieler der aktuelle Führende der Torschützenliste sein muss, sondern vielleicht eher auf etwas, ich will mal sagen, unscheinbarere Spieler, genau, den Fokus legen. So viel von meiner Seite.
Sehr gut, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, Mario, du als Gast hast die Ehre. Wir machen das Ganze mal von Nord nach Süd, damit das auch so ein bisschen Struktur hier gewinnt. Und wir würden mal anfangen mit dem größten Überraschungsteam, habe ich mir jetzt mal überlegt. Ich glaube, das ist ganz gut. Mario, was ist dein größtes Überraschungsteam in England, in der Premier League?
Da habe ich mich tatsächlich schwer getan. Es gab da für mich vier Kandidaten. Wenn ich die alle nennen darf, dann nehme ich euch wahrscheinlich alle weg. Der offensichtlichste wäre für mich West Ham, tatsächlich.
D'accord.
Das habe ich mir gedacht. Die ja tatsächlich auch gerade auf Europa League-Kurs sind, vielleicht sogar Champions League, das muss man mal sehen. Das alles in einem Verein, der die letzten Jahre ziemlich wild zuging, wo Chaos herrschte, die Fans gegen den Owner auf die Barrikaden gegangen sind und so weiter. Jetzt unter David Moyes überraschenderweise sehr stabilisiert. Das hätten wohl die wenigsten erwartet. Natürlich im Sommer auch kräftig ausgegeben, wie sich das gehört in England, ne? Also wir reden hier von, weiß ich gar nicht, 60, 70 Millionen. Allerdings auch im Gegenzug in diesem Winter, wie ihr vielleicht wisst, Haller verkauft wieder. Der hat überraschenderweise nicht so funktioniert in London, würde ich sagen. Als diese Transfermeldung kam zu Ajax, da habe ich erst gedacht, schwierig, weil sie haben nur Antonio vorne. Der hat tatsächlich sehr gut funktioniert, aber hatte mir gedacht, das ist vielleicht ein bisschen wenig. Er wurde eines Besseren belehrt, einfach weil das ein sehr stabiles Team ist. Guter alter Moyes-Fußball, da wird nicht gezaubert, da wird den Ball haben in der Regel die Gegner. Eine sehr, sehr stabile Achse, zwei hochgewachsene Innenverteidiger, mit Dawson und Diop. Sehr stabiles zentrales Mittelfeld mit Declan Rice und Suchek, der auch einer der, ja, greife ich schon mal vorweg, einer der überraschendsten Spieler ist oder interessantesten Spieler vielleicht in England. Ja, und tatsächlich, wie ich schon sagte, da konnte man nicht mit rechnen, dass die so weit oben stehen.
Ja, sehr gut, sehr interessant. Vor allem muss man natürlich so mal gleich mal so ein bisschen vorwegnehmen, ist bei Liverpool, sage ich schon, jetzt bin ich auch schon auf dem ganz falschen Gleis hier, bei West Ham United natürlich, bei den Hammers, ist ja auch eine ganz interessante Teamkonstellation. Also wir haben tatsächlich eine ganz gute Mischung, ne? Also wir haben die erfahrenen Spieler wie Mark Noble, Kapitän, seit Jahren im Verein, aber auch Antonio über 30 schon. Dann gibt es aber natürlich auch Spieler wie Issa Diop, du hast ihn eben schon angesprochen, den Innenverteidiger, der sehr jung ist. Maxi, du hast eben schon d'accord gebrüllt. Was ist denn dein Überraschungsteam? Ist es tatsächlich auch West Ham United?
Ja, absolut. Also wie Mario schon gesagt hat, für mich war West Ham über viele Spielzeiten immer so ein bisschen die graue Maus in der Premier League. Mal mit leichten Ausreißer nach oben, in der Zeit, wo noch Dimitri Payet auf dem Flügel der Hammers gezaubert hat, aber auch mit Ausreißer nach unten. Siehe letzte Saison, wo sie, ich sag mal, zum Schluss war es dann schon relativ sicher, 2-3 Spieltage vor Schluss, aber da hatten sie auch Glück, ja, da sie nicht abgestiegen sind. Und für mich, ich habe mir rausgeschrieben, das Herzstück der Hammers ist wirklich diese Doppelsechs mit Thomas Suchek und Declan Rice und vor allem dieser Thomas Suchek, das ist nicht nur ein starker Zweikämpfer, sondern der ist vorne dieses Jahr, ja, ich glaube sogar bester Torschütze der Hammers mit 8 Treffern. Mit 8 Treffern. Und es waren nicht immer nur, ja, unwichtige Treffer, das waren sehr oft Treffer, wo sie das Spiel dann relativ spät noch gewonnen haben. Also genau, sehr entscheidende Treffer. Dann haben sie mit Declan Rice vielleicht ja aktuell das größte Talent auf der zentralen Mittelfeldposition in England, würde ich sagen. Ganz witzige Anekdote. Gestern gab es, glaube ich, irgendwie ein Interview. Da hat der Reporter gefragt, Herr Moyes, Mr. Moyes, 100 Millionen würden, also so nach dem Motto, würden Sie Declan Rice für 100 Millionen Pfund irgendwie verkaufen? Dann hat er gemeint, was für 100 Millionen Pfund? Der Junge ist weit mehr wert als diese 100 Millionen. Und jetzt, ja, wie Mario schon gesagt hat, sie spielen den Moyes-Fußball. Der ist nicht immer schön anzuschauen, aber verdammt effektiv. Und jetzt haben sie in der Winterpause mit Jesse Lingard, der ja bei United wirklich immer mehr aufs Abstellgleis geraten ist, wirklich einen Spieler bekommen, der auch zaubern kann. Und er zaubert bisher auch 6 Scorerpunkte in 6 Spielen, gestern wieder getroffen, 4 Tore, 2 Vorlagen. Also bei den Hammers läuft derzeit sehr vieles richtig und deswegen ja, ist es auch meine Überraschungsmannschaft.
Sehr gut, das ist ja top, wenn man sich einig ist, dann hat man wahrscheinlich auch mit seiner Entscheidung relativ richtig gelegen. Ich hätte natürlich die Hammers... Ja, natürlich, bitte.
Also der ist vielleicht, der kommt vielleicht sehr überraschend, aber das wollte ich unbedingt loswerden. Leeds United würde ich auch noch in den Ring werfen.
Ja, ja.
Jetzt beim Blick auf die Tabelle sagt man sich, okay, Elfter, warum? 14 Niederlagen in 27 Spielen. Aber das ist einfach ja, ein Aufsteiger anders als die anderen beiden, wie man schon am Tabellenbild sieht. Die anderen beiden, gut, Fulham spielt in letzter Zeit auch sehr gut. West Brom ist verloren, glaube ich. Aber Leeds einfach mit dem klassischen Marcelo Bielsa-Fußball, Vollgas, Carajo über den ganzen Platz, Mann gegen Mann. Und das ist einfach ja aufregend, das macht Spaß zuzuschauen. Ja. Haben jetzt 18 Spiele in Folge nicht mehr, kein Unentschieden mehr gespielt. Das ist wirklich Top oder Flop, so sagt man, glaube ich. Ja, es macht einfach Spaß. Die gewinnen am Mittwochabend, gewinnen sie 5-2. In Newcastle am Sonntag kriegen sie 6 Dinger von Man United.
Ich wollte gerade sagen, das, ja, da gab es doch mal so
ja, das
zwei
mag
Spiele
für,
der Extreme.
Ja, das mag für Leeds-Fans wahrscheinlich manchmal einfach hart sein, aber für den neutralen Zuschauer, ja,
sehr schön mit
wahnsinnig unterhaltsam.
Und auch aus deutscher Sicht muss man natürlich noch hervorheben mit Robin Koch, der da eine Stammposition innehat als Innenverteidiger.
Er hat sich im Herbst oder so, ich weiß es gar nicht genau, spät, Ende letztes Jahr, Knie verletzt. Auswärtsspiel bei Chelsea, wurde operiert und fehlt seitdem. Aber du hast recht, also bis dahin jedes Spiel gemacht.
Genau, das wollte ich sehen, aber das ist ja auch gut, dass ich hier zwei Experten an meiner Seite habe, die mich dann auch immer wieder eines Besseren belehren. Ich würde noch schnell mein Überraschungstipp in den Ring werfen. Ich war natürlich schlau unterwegs und habe gedacht, naja, West Ham wäre die Jungs, die schon unter den Nagel gerissen haben. Deswegen habe ich jetzt vielleicht das unpopulärste Team genommen. Für mich ist es Leicester City geworden. Ist natürlich jetzt gar nicht gemessen an Leeds oder auch an West Ham so überraschend, aber ich muss doch sagen, das Team ist natürlich gut bestückt und auch in den letzten Jahren haben sie die Qualität gehabt, immer wieder oben mit reinzuspielen. Aber sie sind die Konstanz, muss man schon sagen, hinter den beiden Manchester-Teams, aktuell auf Platz 3, wenn ich da ganz richtig informiert bin. Und ich finde das schon auch beeindruckend, wie sie kicken. Und nach der Meisterschaft 2016, muss man ja schon sagen, gab es einige Abgänge, unter anderem der prominenteste war sicherlich Riyad Mahrez und N'Golo Kanté, aber das Team hat sich wieder gefunden, hat wieder eine Spielidee entwickelt, wieder mit coolen, jungen Spielern sorgen sie für attraktiven Fußball, deswegen vielleicht nicht so populär wie die anderen beiden Teams, aber durchaus vielleicht die aktuelle Tabellenposition sowieso etwas überraschend.
Kann man vertreten, Mario, oder?
Da gehe ich auf jeden Fall mit, ja.
Sehr gut. Dann würde ich den Ball wieder in Richtung Mario spielen. Mario, wir bleiben in England. Jetzt aber ist das größte Loser-Team gefragt. Ja, sicherlich eine sehr diskutable Kategorie. Was ist dein, man muss ja sagen, Favorit ist ein bisschen schwierig in der Kategorie, aber wir wollen es jetzt mal so benennen.
Ja, vielleicht kommen wir von dem Label Versager noch weg. Das finde ich immer so hart. Also das ist so... Ja, weiß ich nicht.
Wenn es dir ein großes Anliegen ist, dann ändern wir die Kategorie auf jeden Fall. Gar kein
Problem. Ja, das wäre super.
Weil was kriegen wir hin? Versager? Was machen wir draus? Größter Flop? Ist das
ja, netter? Ja, machen wir doch Top und Flop einfach.
Ah, das finde ich gut. Ja. Kann ich mitleben. Also dann dein größter Flop, bitte.
Wunderbar. Geht's mir auch besser.
Jetzt bin ich gespannt.
Also Liverpool überlasse ich euch. Das ist ja zu offensichtlich. Deswegen gehe ich mal mit Sheffield United. Leider, weil man hat sich ja letztes Jahr hat man dieses Team tatsächlich lieb gewonnen und unter Chris Wilder diesen ja sehr neuen Ansatz mit den Innenverteidigern, die mit vorpreschen. Also das ist wirklich, ja, hat man so noch nie gesehen. Aber wirken sehr entschlüsselt dieses Jahr, haben trotz großer Investitionen auf dem Transfermarkt kriegen sie keinen Fuß auf die Erde. Also
das
die falschen Leute
gekauft,
weiß ich nicht, einfach. Ja, genau, und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich lese dann immer im Guardian vor der Saison die Vorschauen für jedes Team und ich glaube, der erste Satz bei Sheffield war, also ja, man kennt dieses Second-Season-Syndrome, das kann bei Sheffield nicht passieren. Jetzt stehen wir da nach 28 Spielen mit 4 Siegen auf Schalke-Niveau fast, mit 14 Punkten. Ja, ziemlich, ich find's fast schade, weil wie gesagt, das hat letztes Jahr so viel Spaß gemacht, denen zuzusehen und fast sogar in die Europa League gekommen. Das klingt fast absurd inzwischen. Aber ja,
deswegen
habe ich mal Sheffield genommen.
Genau, wenn ich da noch ganz kurz reingrätschen darf. Bei Sheffield ist ja im Prinzip der Kern des Teams wirklich gleich geblieben. Also fast jeder Spieler, der letztes Jahr irgendwie da in der Startelf stand oder zumindest im Kader von Chris Wilder, spielt ja auch dieses Jahr. Also das Argument irgendwie, ja, sie hatten viele Abgänge nach einer so überragenden Saison oder nach einer so tollen ersten Saison zu verzeichnen, das gilt irgendwie nicht so, ne?
Nee, das ist, wie gesagt, das ist einfach entschlüsselt, würde ich sagen. Also das war letztes Jahr dieser neue, erfrischende Ansatz, der dann schon nach der Corona-Pause so ein bisschen ins Wanken geriet. Da waren sie ja noch auf Europakurs vor Corona. Das hat sich dann ziemlich schnell erledigt. Und jetzt stehen sie da, wo sie sind und werden, kann man wohl sagen, garantiert absteigen.
Ja, okay. traurige Geschichte. Ich finde aber, kann man durchaus so als Flop, Versager wäre jetzt sicherlich zu hart, gemessen am zweiten Jahr erst. Man darf das ja immer nicht vergessen, wo so eine Mannschaft dann herkommt. Aber ich denke, als Flop kann man das durchaus so deklarieren. Maxi, hast du tatsächlich Liverpool genommen?
Ich habe mich von Liverpool auch ferngehalten, weil ich gedacht habe, nimmt eh jeder. Für mich das größte Flop, sage ich euch ganz ehrlich, Wie gesagt, Tabellenplatz denkt man jetzt erstmal, gar nicht so dramatisch. Aber für mich sind es die Wolverhampton Wanderers. Weil,
okay.
Also Wolverhampton war noch nie, zumindest seit sie in der Premier League spielen, ein Team, das mit starkem Offensivfußball geglänzt hat. Nuno Espirito dos Santos, so heißt er doch, Mario, oder? So ungefähr.
Ich glaube, das Dos kannst du streichen, Nuno Espirito Santo.
Ja, genau. Verfolgt ja eher ein bisschen einen defensiveren Ansatz, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil sie eigentlich sehr gute Spieler haben und haben auch im Sommer mit Nelson Semedo einen guten Spieler verpflichtet. Haben dann noch mit Pedro Neto einen sehr, sehr talentierten Flügelstürmer. Raúl Jiménez, ja, ist jetzt aber verletzt schon seit längerer Zeit, aber dort haben sie Willian José von Real Sociedad nachverpflichtet, der ja auch nicht so ein schlechter Stürmer ist. Und auf der rechten Seite haben sie, Adama Traoré. Ich glaube, den kennt so gut wie jeder FIFA-Spieler. Ist dort, glaube ich, 5-Sterne-Skiller. Aber für mich einfach sehr enttäuschend, weil du erzielst 28 Tore in 28 Spielen, was sehr, sehr schlecht ist. Das Spiel wirkt einfach sehr behäbig, finde ich. Das internationale Geschäft wird klar verpasst. Und ich sehe nach zweimal Platz 7 in den letzten zwei Saisons aktuell wirklich gar keine Weiterentwicklung. Und für mich ist es auch ein bisschen der falsche Spielansatz. Und deswegen bin ich sehr enttäuscht und deswegen sind sie mein Flop.
Ja, interessante Einstellung. Jetzt mache ich den dann doch unpopulären Move. Da muss Liverpool nehmen und ich nehme sie jetzt. In meinen Augen habt ihr beide sehr richtig vorgelegt und eure Teams sehr schlüssig erklärt, aber für mich ist der FC Liverpool der größte Flop in dieser Saison. Mittlerweile sind es jetzt gerade 6 Heimpleiten in Folge. Die Phase ist natürlich sehr, sehr bitter für jeden Liverpool-Fan und vielleicht auch für jeden, der da sich so ein bisschen aus deutscher Sicht mit Jürgen Klopp gefreut hat in der Vergangenheit. Nun darf man natürlich eines nicht vergessen, die Verletztenliste, die könnte bei Liverpool kaum länger sein. Das gehört auch schon zur ganzen Wahrheit. Wer weiß, wie dieses Konstrukt Liverpool unterwegs wäre aktuell, wenn natürlich die Säulen um Van Dijk und auch andere Spieler wie Diego Jota, der sehr stark war zu Saisonbeginn und sich dann länger verletzt hat, oder jetzt auch Jordan Henderson, der weggebrochen ist, wie da das Konstrukt Liverpool unterwegs wäre. Aber nichtsdestotrotz, die Leistung ist aktuell sehr, sehr schlecht und man muss sich ernsthafte Gedanken machen, ob die Reds im kommenden Jahr in der Champions League vertreten sind. Das bleibt abzuwarten. Ich denke, Europa League wäre schon ein Schlag ins Gesicht für den amtierenden Meister.
Warte mal, da geht es in die Conference League.
Genau, ich wollte gerade sagen, aktuell sieht es ja eher nach dritter internationaler Liga aus, ne?
Ja gut, ja. Da weiß ich ja dann gar nicht mehr, wie sie das in England handhaben wollen, weil es ist ja in der Vergangenheit eh immer schon gewesen, dass in der Europa League eigentlich immer die zweite Mannschaft aufgelaufen ist. Und Liverpool müsste ja dann praktisch für den Conference Cup, müssten sie ja dann wirklich die halbe A-Jugend dann jedes Mal schicken, weil der Spielkalender so voll ist in England. Also da müssen wir mal sehen, wie sich das entwickelt. Mein Flop, und ich denke irgendwo, sage ich jetzt mal ganz arrogant, auch zu Recht.
Es kommt halt eins zum anderen, ne? Also du hast diese, wie du schon angesprochen hast, diese Verletztenliste, die ja immer länger wird und absurder. Du hast zwangsläufig, glaube ich, eine gewisse Müdigkeit einfach nach dem Champions League-Sieg, nach der Meisterschaft, und jetzt dann kommt diese vollgestopfte Saison dazu, du hast keine Fans und so weiter, und ja, dann kommt zu dieser Müdigkeit halt auch einfach irgendwann Verunsicherung. Und inzwischen ist das wohl nicht mehr zu übersehen, wie verunsichert diese Mannschaft ist. Läuft nichts mehr zusammen.
Ja, absolut.
Erschreckendste Bilanz, finde ich. Ich habe es, glaube ich, am Sonntag in unserem Livestream schon gesagt. Sie haben im heimischen Anfield im Jahr 2021 erst ein Tor erzielt.
Ja. Das ist mehr als aussagekräftig. Da kann man jetzt gar nicht mehr so viel zu viel sagen. Das ist schon.
Da ist sogar Schalke besser.
Leo, dich hört man gerade ganz schlecht. Vielleicht musst du irgendwas kurz am Mikro machen.
Das ist immer ganz schlecht, wenn man mich nicht hört. Weil ich will ja gehört werden. Ist jetzt besser?
Ja, jetzt wird es wieder besser. Alles gut.
Das ist sehr gut. Dann würde ich sagen, lassen uns nicht länger von Tonproblemen uns aufhalten lassen oder auch von Klopps Fußball, der aktuell nicht so gut läuft. Wir machen den Schritt über den Teich kann man nicht sagen, die mehr
Englisch. Halt. Eine Kategorie fehlt noch, ne?
Oh, um Gottes Willen. Na gut, sehr gut. Siehst du, das ist eben der Grund, warum wir das Ganze hier auch zu zweit aufziehen. Natürlich fehlt noch die Kategorie des interessantesten Spieler, der MVP des High-Frequency-Podcasts sozusagen. Mario, it's your turn. Wer ist dein MVP?
Ja, es geht mir wie bei den Teams, da habe ich mich schwer getan, mich auf einen festzulegen. Es gibt so offensichtliche Kandidaten wie Harry Kane. Aber ich habe mir gedacht, wenn ihr interessantester Spieler sagt, dann sagt man vielleicht nicht unbedingt die Spieler, die jeder auf dem Schirm hat. Deswegen habe ich jetzt mal Joao Cancelo genommen, der
ja
unter bei Man City einen schwierigen Beginn hatte, glaube ich, hin und wieder auch verletzt war. Jetzt nagelt mich nicht auf das Preisschild fest, ich glaube 40 Millionen. Dann erwartet man natürlich auch einiges, das hat er in den ersten Monaten, in der ersten Saison nicht getan. Und diese Saison, ja, finde ich, kann man einen ernsthaften Case für MVP der Premier League machen, also Spieler der Saison. Das klingt vielleicht, ja, wie gesagt, absurd bei Torjägern wie Salah oder Kane oder was weiß ich, wie sie alle heißen, oder Bruno Fernandes. Aber was der rausreißt, ich weiß nicht, ihr habt bestimmt das Champions League-Spiel gegen Gladbach gesehen, wie der die zwei Tore einleitet mit überragenden Flanken. Er kann links spielen, er kann rechts spielen, also linke Abwehrseite muss man vielleicht dazu sagen. Ist eigentlich Rechtsverteidiger und füllt beide Positionen echt bärenstark aus. Und dementsprechend habe ich mich mal für ihn entschieden.
Ja, cool.
Nachvollziehbare Wahl. Maxi, wer ist es denn bei dir geworden?
Genau, also ich habe das Ganze vielleicht ein klein wenig anders interpretiert. Also für mich kein MVP, sondern einfach der für mich interessanteste Spieler. Wem schaue ich besonders gern beim Spielen zu? Und es passt jetzt vielleicht nicht ganz zu mit meiner Kategorie davor, mit dem Flop. Aber für mich ist es links außen von den Wanderers, also von den Wolverhampton Wanderers, Pedro Neto. Ich sehe in dem Jungen ein Wahnsinnspotenzial. Er ist für mich ein absolut geiler 1-gegen-1-Zocker, hat ein großes Durchsetzungsvermögen, brutal enge Ballführung und einen bulligen Körper. Erinnert so ein bisschen an Philipp Kostic, nur noch vielleicht mit ein bisschen mehr Zug zum Tor. Hat auch schon ein A-Länderspiel gemacht für Portugal, dabei gleich getroffen. Dieses Jahr 5 Tore bisher, ist noch Steigerungspotenzial da, aber ist vielleicht auch ein bisschen dem Spielstil von den Wolves geschuldet. Aber ich bin sicher, dass er den Wolves noch sehr viel Geld einbringen wird und hat auch jetzt schon einen Transfermarkt oder einen Marktwert von 27 Millionen Euro. Also ich schaue ihm auf jeden Fall sehr, sehr gerne beim Spielen zu und deswegen für mich der interessanteste Spieler aus meiner Sicht.
Sehr gut. Ja, ich merke schon bei eurer Auswahl, den Teams, die Spieler, da ist extremes, ja, man kann schon fast sagen, Expertenwissen vorhanden. Ich bin so ein bisschen langweiliger
unterwegs. Ja gut, Mario ist natürlich schon noch ein paar Sphären über mir, ne? Also
natürlich, ach, aber da merkst du schon, die Jungs setzen sich mit der Thematik auseinander. Ich bin hier immer so ein bisschen der langweilige Part noch.
Ist doch egal.
Wird sich das gleich ein bisschen ändern. Deswegen ist mein interessantester Spieler, man muss ja auch mal die Basics abgrasen, bislang Ilkay Gündogan, muss man, glaube ich, in dieser Kategorie vielleicht schon auch nennen. Bislang ist er vielleicht, gut, João Cancelo hast du jetzt schon angesprochen, Mario, aber Ilkay Gündogan ist für mich auch so ein bisschen der Spieler der Saison bislang bei den Citizens. Hat ordentlich Tore schon aufgelegt, so erfolgreich wie nie in seiner Karriere vorm Tor. Er wurde Spieler des Monats in der Premier League. Er hat eine noch wichtige Rolle einfach auch im Spiel von Guardiola noch übernommen. Also das war in den letzten Jahren ja immer so, dass da sich vor allem das ganze Spiel auf die Schultern von Kevin De Bruyne übertragen hat. Gündogan hat jetzt da nicht unbedingt die erste Geige gespielt. Das ist dieses Jahr auch ein bisschen anders noch geworden. Von daher würde ich sagen, die Weiterentwicklung des Ilkay Gündogans packe ich jetzt mal hier in diese Kategorie und würdest du damit ausschließen. Ich weiß nicht, Jungs.
Ja, aber Mario, dein Kommentar zu unserer Auswahl?
Ich wollte gerade sagen, geht ihr damit mit?
Gefällt mir sehr gut. Ich würde gerne noch 3 Namen einfach ohne Erklärung reinwerfen, damit ich es einmal gesagt habe.
Hau rein.
Das wäre Rafinha von Leeds United und dann sowohl Juri Tielemans als auch Harvey Barnes von Leicester. Finde ich alle drei überragende Spieler. Wird jetzt zu lang, wenn ich da auch noch was erkläre, aber die wollte ich noch erwähnt haben.
Sehr gut.
Schaut euch.
Über die Teams haben wir auch gesprochen, also sowohl Leicester als jetzt auch eben. Was ist, ich bin schon wieder komplett raus.
Leeds.
Leeds United haben wir auch gesprochen. So, mein Gott, hier.
Also Leute, habt ihr gehört? Zieht euch die YouTube-Tapes von diesen Spielern rein. Der Mario weiß, wovon er spricht. Mario, der Allwissende.
Oh, bitte, bitte. Den Stempel, den nehmen wir gleich mal wieder weg.
So, dann würde ich sagen, wir machen...
Zu großer Druck.
Jetzt machen wir die Reise, die man vielleicht aus der Schule kennt, wenn man eine Klassenfahrt nach England gemacht hat. Jetzt geht es von Dover nach Calais und dann nach Deutschland. Wir fangen in der Bundesliga an, unsere Zelte aufzuschlagen. Gleiches Prinzip wie eben in England. Mario, du darfst vorlegen, dein interessantestes, dein größtes Siegerteam. Nee, wir haben ja gesagt, top. Dein Top-Team sozusagen in Deutschland, bitte.
Ja, jetzt sage ich erstmal den Satz, den ich schon 3-4 Mal gesagt habe und wahrscheinlich noch 3-4 Mal sagen werde. Es ist mir sehr schwer gefallen. Ich habe hier ein paar Namen stehen. ja, die offensichtlichen, ich nehme jetzt einfach einen, und zwar Eintracht Frankfurt, weil ich es einfach sehr beeindruckend finde, wie Freddy Bobic und Adi Hütter diesen Verein immer wieder, ja, ich sag mal, neu aufstellen. Vor allem Freddy Bobic natürlich. Adi Hütter ist jetzt noch nicht so lange da, aber du verlierst Spieler wie Haller, haben wir eben drüber gesprochen, Jovic und Boateng und wie sie alle heißen. Und schaffst es immer wieder, neue, faszinierende Spieler einzukaufen, die sofort einschlagen. Namentlich natürlich André Silva vorneweg, der in einer normalen Bundesliga ohne Robert Lewandowski sicher Chancen hätte auf die Torjägerkanone.
Ja.
Du hast Philipp Kostic, der, ja, ich weiß auch nicht, scheinbar immer noch besser wird. Kleinen Durchhänger gehabt am Anfang der Saison, so wie ganz Frankfurt eigentlich. Und jetzt, seit dem Jahreswechsel, kann der, glaube ich, gar nicht mehr aufhören zu treffen oder vorzubereiten. Du hast hinten Tuta, wenn der richtig, ja, ich den richtig ausgesprochen habe, der ja die großen Fußstapfen von David Abraham gut füllt. Und du hast einfach ein sehr eingespieltes Team. Die Achse auch mit Hasebe, der jetzt nochmal verlängert hat. Jovic, der zurückgekommen ist, der dann auch mal einspringen kann, wenn jetzt, schlag mich tot, den vergesse ich. Wer ist der? Wenn Younes mal ausfällt oder was weiß ich. Ne? Du hast Kamada noch. Und Hütter hat es geschafft, nach einem schleppenden Saisonstart die richtige Umstellung zu finden, hat statt zwei Stürmern auf zwei Zehner gestellt mit Kamada, mit Younes. Und das trägt Früchte. Ich schlag mich tot. Vierter sind sie, glaube ich, noch. Aktuell, haben jetzt natürlich Dortmund wieder im Nacken. Haben Dortmund wieder im Nacken nach den zwei jüngsten Spielen ohne Sieg, aber ja, es macht Spaß zuzuschauen.
Ich finde, wenn ich ganz kurz das noch hinzufügen darf, ich finde vor allem die Entwicklung von Tuta und Kamada interessant. Also die sind ja jetzt beide auch schon länger in Frankfurt, auch Tuta, das vergisst man manchmal, konnten sich am Anfang wirklich, haben gar keine Rolle gespielt und wurden dann beide für ein Jahr nach Belgien ausgeliehen. Kommen zurück und funktionieren. Kamada dieses Jahr vor allem, aber auch letztes Jahr schon. Und ich finde vor allem die Entwicklung von Anderson Tuta krass, oder ich glaube Anderson heißt er, ja, oder von Tuta krass, also dass diese, man sieht, dass diese Leihgeschäfte, die ja auch oftmals kritisiert werden, weil es natürlich Vereine wie Chelsea auf die Spitze treiben und das deren Geschäftsmodell ist, aber man sieht, dass gewisse Leihen Früchte tragen und ich bin gespannt, wenn Rodrigo Salazar, der aktuell zu St. Pauli ausgeliehen ist, wenn der zurückkommt, weil dem traue ich auf lange Sicht eine ähnliche Entwicklung zu. Aber auf jeden Fall.
Wenn ich da noch kurz darf.
Klar, nur zu.
Also da habe ich habe es in dieser Saison nicht geschafft, viel zweite Liga zu sehen, habe mir aber letzten Montag das Derby angeschaut.
Hamburger Derby.
St. Pauli gegen HSV, ja. Und der ist wirklich herausgestochen, fand ich. Also Salazar, super Spieler, sehr Zocker. Selbstbewusst. Zocker auf jeden Fall, sehr selbstbewusst. Scheinbar eine Pferdelunge, der ist gelaufen bis zum Umfallen, ist aber nicht umgefallen. Und also wie du sagst, das kann auf jeden Fall noch einer werden.
Ja, sehr interessant. Max, ich greife dir jetzt einmal vor. Ich weiß, das ist unhöflich, aber ich mache es jetzt mal. Weil ich kam auch nicht um die Eintracht aus Frankfurt rum. Deswegen will ich da mich gleich mal anschließen.
Ja, ich habe die Eintracht nicht genommen. Also deswegen passt es eigentlich ganz gut. Also
deswegen habe ich mir das
gedacht. Schieß los!
Deswegen, ja, ich kann eigentlich diesen wahnsinnigen Ausführungen hier von Mario ja nur folgen. Was ich nochmal so ein bisschen herausheben wollen würde, das ist tatsächlich dieses Spielsystem mit den beiden Zehnern. Ich meine, man kennt es ja von FIFA, da kann man auch mit zwei Zehnern spielen. Das ist so ein bisschen die Low-Bob-Variante. Die Hörer, die sich jetzt angesprochen fühlen, die wissen auch warum. Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass sowas funktioniert mit zwei Zehnern und dann irgendwie auch zwei hohen Außenverteidigern bzw. Flügeln. Das hat irgendwie auf dem Papier doch sehr komisch gewirkt, aber ich werde eines Besseren belehrt und ich glaube, die ganze Bundesliga wird eines Besseren belehrt. Wahnsinnig gut, wie das funktioniert, Younes und Kamada. Und selbst wenn die beiden mal so ein bisschen einen Durchhänger haben, was noch nicht allzu oft in dieser Saison vorkam, muss man sagen, kommt ein Ayman Barkok zum Beispiel rein, den wir jetzt noch gar nicht genannt haben, der auch funktioniert in dieser Saison und der davor auch in Düsseldorf gespielt hat, also auch ausgeliehen war und jetzt vielleicht nicht auf einem Niveau mit André Silva, mit Daichi Kamada oder Armin Younes zu nennen ist, der aber durchaus auch funktioniert in Frankfurt. Also ich finde, da muss man der ganzen Mannschaft, dem Trainerstab und natürlich auch Freddy Bobic, der dann im Sommer nicht mehr in Frankfurt sein wird, höchsten Respekt zollen. Das haben sie sehr gut gemacht und deswegen sind sie auch bei mir das Top-Team. Aber Maxi, jetzt lasse ich dich nicht länger warten. Was ist denn dein Top-Team?
Ich will nur ganz kurz in die Runde reinrufen. Ich weiß nicht, Mario, geht's dir auch so? Hast du gerade Leopold so ein bisschen rauschen hören?
Es geht. Nee.
Okay, alles gut. Nee, nicht, dass mir das auffällt, ich das nicht mitteile. Und nachher haben wir bei der Aufnahme die Kacke am Dampfen. Das alles gut, schlecht. Nee, ich wollte bloß, ein Podcast soll ja auch ein spontanes Gespräch sein, deswegen von mir diese Kategorie mal reingeworfen worden. Meine größte Überraschung ist Union Berlin, siebter Platz, weil jeder hat eigentlich so ein bisschen das, was bei Sheffield United eingetreten ist, das verflixte zweite Jahr vorhergesagt. Die Verpflichtung von Max Kruse kam ja, glaube ich, relativ...
Was? Ich wollte das nur einmal kurz einwerfen. Ich habe es nicht vorhergesehen. Also ich wusste, dass sie gut sind. Aber bitte.
Das okay, alles gut. und man hat, also ich hatte so das Gefühl, dass viele Leute das so lange gedacht haben, bis dann Max Kruse kam. Also der war, ich glaube, der Transfer kam relativ spät. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber was sie dann wirklich, also sie haben nicht nur gezeigt, dass sie in der Liga mitspielen können, und mithalten können. Sie haben eine famose Hinrunde gespielt, haben Leverkusen, glaube ich, geschlagen, haben Dortmund geschlagen. Und haben wirklich Punkte en masse gesammelt. Jetzt eine etwas schwächere Hinrunde, kann man aber vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen. Aber insgesamt sehr, sehr konstant. Mit Robin Knoche haben sie auch wirklich im Sommer einen guten Mann für die Viererkette geholt oder respektive Fünferkette. Und sie haben meiner Meinung nach mit Urs Fischer mit oder einer der meist unterschätztesten Trainer der Bundesliga an der Seitenlinie stehen. Kurz zusammengefasst, wirklich stark, was Union bisher zeigt. Und ja, also mich haben sie auf jeden Fall überrascht und deswegen mein Top.
Sehr gut, ja, man muss dann vielleicht, bevor wir jetzt eben noch eingehen, muss natürlich auch nochmal dazu sagen, Union Berlin hat es vor allem geschafft, sich spielerisch weiterzuentwickeln. Das, was Sheffield nicht gelungen ist, hat Union geschafft. Aber das, finde ich, ist ein sehr, sehr nachvollziehbarer Zug, den du da getätigt hast, Max. Jetzt geht es um den größten Flop, nicht um den größten Versager, sondern um den größten Flop. Jetzt bin ich mal ein bisschen gespannt. Die Kategorie ist eigentlich vorher schon gewonnen, aber vielleicht hat der Mario doch ein anderes Team aus dem Hut gezaubert.
Moment, ich glaube, Mario ist hier auch, du bist ein Fan von einer bestimmten Mannschaft, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja. Oh, ja, wenn ich mich outen darf, muss. Ja, ich bin leider Schalke-Fan.
Ist halt so gerade.
Es ist so, da kann ich meinem Papa für danken. Der hat mir das Leid zugefügt. Mein Onkel hat es nicht geschafft, mich zum Bayern-Fan zu machen. Vielleicht auch ganz gut. Was soll ich sagen? Natürlich ist es Schalke. Also ich hat mich schwer getan zwischen Schalke und Hertha. Vielleicht nimmt jemand von euch mir die Hertha noch weg. Ich weiß gar nicht, muss man zu Schalke überhaupt was sagen?
Eigentlich nicht. Also wir haben
also
ja
ich, es ist ja eigentlich alles sowas von
aber du darfst
grotesk
deinen Frust natürlich
schlecht.
aus auch freien Lauf lassen, ne? Also fühl dich frei.
Ja, also ich mach's mal ganz kurz. Es ist eine verheerende Kaderzusammenstellung, verheerender Fitnesszustand, wie man am Freitag gegen Mainz gesehen hat. Ich würde sehr gerne Mäuschen spielen in dieser Kabine, weil ich, also das muss ja wirklich ein Blatt Papier, das da zu Boden fällt, muss da für Verunsicherung sorgen. Es ist Wahnsinn. Du hast es in so vielen Spielen in dieser Saison gemerkt, dass sie echt oft gut begonnen haben und sobald der erste kleine Rückschlag kam, da ging es dahin. Also da ging es dann wirklich dahin. Dann haben sie ja, das Übel ging ja schon los am ersten Spieltag in München mit dem 0:8. Ich habe jetzt neulich mal zu einem Kumpel gesagt, was wohl gewesen wäre, wenn sie da einfach ein Heimspiel gegen Mainz gehabt hätten und vielleicht gewonnen hätten und direkt diese, sie sind ja schon mit 16 Spielen ohne Sieg in die Saison gegangen. So, ja. Sagen wir einfach mal, dann hätten sie da gewonnen. Wer weiß, aber wir leben nicht im Konjunktiv und dementsprechend, ja, es geht einfach rapide Richtung Liga 2 und das völlig zu Recht. Also, das, ja.
Hast du noch irgendeine Hoffnung?
Nein, wirklich nicht.
Kann man, glaube ich, auch nicht mehr haben.
Nein, es kam jetzt Woche für Woche, kam immer irgendwer und sprach von der letzten Chance, die sehe ich schon nicht mehr. Für mich war der Knackpunkt vor, ich weiß gar nicht, wie viele Spieltagen gegen Köln, die Heimniederlage in der englischen Woche.
Ja.
Das hat es für mich besiegelt. Ja, und es kommt eins zum anderen. Du hast eine sehr verunsicherte Mannschaft, eine schlechte Mannschaft, das muss man leider auch sagen. Da sind viele Spieler dabei, die das Niveau einfach nicht haben. Und dann holst du Trainer, wo ich mir einfach nur an den Kopf fassen möchte. Manuel Baum hat für mich einen sehr guten Eindruck gemacht, was ihn als Menschen betraf und vielleicht auch als Fußballlehrer, aber sorry, wie kann man so einen, also es tut mir leid, aber Charisma ist da jetzt nicht unbedingt vorhanden. Das gleiche gilt für Christian Groß, der, glaube ich, sich im Ruhestand ganz wohl gefühlt hat, wenn ich die Auftritte so gesehen habe. Du kannst gerne Witze machen, aber du darfst nicht in mehreren Pressekonferenzen die Namen deiner Spieler falsch sagen. Nee. Also es passt einfach alles zu einem verheerenden Gesamtbild. Dementsprechend, ja, ab. Jetzt habe ich doch viel länger geredet, als ich wollte. Tut mir leid.
Was ich ganz witzig finde, ist, dass wir den Baum jetzt wieder sonntagmittags bei Sky im Studio sehen. Ich weiß nicht, irgendwie hat es so einen faden Beigeschmack.
Ja, für ihn tut es mir fast ein bisschen leid, weil der, wie gesagt,
der ist kein schlechter Trainer.
Genau, und der macht auch einen echt vernünftigen Eindruck. Das gilt ja für alle da. Also auch ein Jochen Schneider, glaube ich, ist ein ganz gescheiter Kerl, der einfach dieser Aufgabe nicht gewachsen war. Und der hatte natürlich auch diese Last mit vielen Fehleinkäufen von Heidel zu tragen, aber es ist dann auch immer ein bisschen einfach, Heidel alles zuzuschieben. Auch von Horst Held hat nicht jeder Transfer gesessen. Der hatte aber insgesamt ein bisschen mehr Erfolg. Ja, und Schneider hat es dann erstens nicht geschafft, die Fehler auszubügeln und zweitens hat er noch viel mehr Fehler gemacht. Und dementsprechend stehst du da, wo sie jetzt stehen.
Ja, das ist eine sehr, sehr, man kann schon fast sagen, erdrückende Bilanz, die du da gezogen hast. Aber ich denke, sie verdient diesen Platz des Flops. Man muss gar nicht so hart sein. Maxi, bist du auch bei Schalke?
Ja, und angesichts der Zeit würde ich auch sagen, es gibt eigentlich bloß das Flop-Team in der Liga, auch wenn man Hertha vielleicht auch mit im Rennen sehen würde oder für mich Schalke ganz klar. Wie siehst du es?
Ich bin da absolut bei euch beiden. Ich glaube, da sind wir uns sehr, sehr einig. Um Schalke 04 kommst du in diesem Jahr, wenn es um das Thema Flop oder sogar Versager, in dem Zusammenhang kann man es, glaube ich, schon nochmal sagen, geht, kommst du nicht drum herum. Das ist sehr, sehr schade, weil der deutsche Fußball, der ist irgendwo auch Schalke 04. Die Bundesliga ist irgendwo Schalke 04 und Schalke 04 gehört auch zur Bundesliga dazu. Genauso wie zum, weiß ich, ja, süßen Senf eine Weißwurst gehört. Das ist sehr, sehr schade, dass das im kommenden Jahr wahrscheinlich erstmal auf Eis gelegt ist, diese Beziehung. Aber wir können natürlich nur hoffen, dass die Schalker dann die richtigen Entscheidungen treffen im Sommer, den Kader gut zusammenstellen und es dann einen Wiederaufstieg gibt. Aber das ist jetzt Zukunftsmusik und auch mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, lass uns da nicht länger dran aufhalten. Das ist ein erdrückendes Thema. Wir kommen zur nächsten Kategorie, dem interessantesten Spieler. Nein, Ich bin schon wieder durcheinander mit dem Überraschungs.
Doch, ist richtig oder nicht?
Doch, ich bin schon. Ich komme hier ganz durcheinander immer. Ich habe hier meinen kleinen
Zettel, ist ja spät,
hingelegt. Ist spät. Ich saß heute auch lange vorm Laptop. Medien- und Presserecht war heute Thema. Deswegen bin ich so ein bisschen noch durch den Wind. Ich entschuldige mich.
Ganz trocken.
Interessantester Spieler. Maxi, komm, fang du mal an jetzt. Damit wir hier mal so ein bisschen Rotation bekommen in die Geschichte.
Ich wollte schon sagen.
Für mich Maxence Lacroix. Kam im Sommer vom FC Sochaux nach Wolfsburg. War dort bereits in jungen Jahren Stammspieler und, glaube ich, sogar Kapitän. Hatte einen schweren Start, also als Innenverteidiger, für alle, wo der Name nichts sagt. Hatte einen schweren Start, patzte im Pokal, glaube ich, sowie gegen AEK Athen in den Playoffs, was dazu geführt hat, dass Wolfsburg nicht Europa League spielt dieses Jahr, was vielleicht im Nachhinein sogar besser war. Kämpfte sich aber trotzdem in die Mannschaft und ist mittlerweile ein absoluter Fixpunkt hinten in der Wölfe-Viererkette, hatte auch einen sehr großen Anteil, warum Wolfsburg generell defensiv so gut steht und auch, glaube ich, an die über 700 Minuten ohne Tor war bis zum letzten Wochenende gegen Hoffenheim. Lacroix ist brutal schnell, er kann Stellungsfehler ganz leicht ausbügeln, extrem kopfballstark und für mich eine absolute Granate im Zweikampf. Stand in 22 von 24 Spielen in der Startelf. Ranken sich immer wieder BVB-Gerichte um ihn. Marktwert liegt bei 17 Millionen. Und ja, für mich Topmann und eine der besten Verpflichtungen im Sommer in der Bundesliga für mich.
Sehr gut. Dann gebe ich den Ball ab an Mario, bevor ich dann meinen Senf zur Geschichte gebe.
Den süßen Senf. Ja, finde ich eine sehr interessante Wahl, tatsächlich. Ich habe mich jetzt mal für Max Kruse entschieden, weil ich den einfach überragend finde, muss ich ehrlich sagen. Also das ist für mich ein Phänomen, schwer zu sagen, was ich kann wirklich, es gibt so Spieler, das trifft auf Max Kruse zu, das trifft auf Bruno Fernandes zum Beispiel zu bei Man United, da kann ich gar nicht sagen, was kann der eigentlich richtig gut, aber der ist einfach richtig gut.
Shisha und rauchen.
Das zum Beispiel, oder Nutella essen. Das gehört auch dazu. Er ist einfach irgendwie, er kommt geil rüber, anders, nicht so, ein bisschen schroff, macht das, worauf er Bock hat, performt aber trotzdem noch sehr gut. Das gehört natürlich dazu. Hatte 7 Tore und 5 Vorlagen oder sowas in den ersten 10, 11 Spielen. Dann hat er sich ja verletzt. Leider muss man sagen, das tat wirklich weh. Also, wenn man den gesehen hat am Anfang der Saison, dachte mir, mein Gott, also. Da habe ich mal drüber nachgedacht, wer eigentlich so, wenn du so einen MVP-Award vergibst in der Bundesliga, hätte der zum Beispiel Lewandowski in München oder in Haaland in Dortmund oder halt Kruse, weil, also was der gespielt hat, und jetzt ist er ja Gott sei Dank zurück, möchte man sagen, und ja, einfach für mich, wie gesagt, ein Phänomen.
Ja, bei der Kategorie absolut. Des MVPs muss man natürlich auch mal sagen, der MVP, da ist man ja immer schnell, ja, das sind immer die Besten, aber der MVP-Titel wird ja eigentlich an dem vergeben, der den wertvollsten oder der wertvollste Spieler war. Das ist ja eigentlich dieser Gedanke.
Genau, da kann man natürlich, da muss man dann natürlich dazu sagen, bei Kruse, das hat dann Union relativ gut widerlegt, weil sie sind ja auch ohne ihn gut klargekommen. Aber,
klar, aber ich denke, wenn er gespielt hätte, bin ich bei dir, Mario, das hätte sehr, sehr spannend werden können, wenn es denn einen MVP-Titel in Deutschland gegeben hätte. Ich würde mich mal.
Was ist deine Wahl?
Ja, ich mach die Klappe zu mit Marco Friedl. Ich kann ihn sehr gut leiden. Das ist für mich ein Spieler, den ich irgendwie persönlich auch einfach gut leiden kann. Das ist vielleicht deswegen in dieser Kategorie so ein bisschen das Problem. Es gibt einige Spieler, die in Deutschland in diesem Jahr zu nennen wären. Auch populärere Beispiele wie Florian Neuhaus zum Beispiel. Aber ich finde, Marco Friedl hat eine sehr, sehr coole Entwicklung genommen, hat im letzten Jahr schon bei Bremen gezeigt, dass er immer wichtiger geworden ist und sich immer besser entwickelt hat zum Bundesligaspieler. Und in diesem Jahr ganz, ganz klare, man muss schon sagen, eigentlich Nummer 1 in der Verteidigung. Er ist die Konstante bei Werder Bremen unter Florian Kohfeldt. Und er hat sich, und das wäre vielleicht nach seinem Abgang bei den Bayern nicht unbedingt zu erwarten gewesen, er hat sich tatsächlich wieder in die Diskussion bei den Bayern gespielt. Schlussendlich ist wohl die Entscheidung dann auf Omar Richards gefahren und nicht auf ihn. Aber ich denke, er ist in dieser Kategorie zu nennen, weil er hat sich sehr, sehr gut weiterentwickelt, spielt ein gutes Jahr und hat das Potenzial, in den nächsten Jahren ein sehr, sehr guter Bundesliga-Innenverteidiger oder beziehungsweise Verteidiger zu werden.
Da wäre ich nie drauf gekommen, muss ich ehrlich sagen. Krass.
Das ist doch auch mal schön. Sowas soll es auch mal geben, dass man
Ja.
Dinge erfährt, die man nie gedacht hätte, dass sie geben oder dass es sie gibt.
So
Wir
sieht's aus.
fliegen weiter in unserem kleinen Flugzeug. Wir machen halt, wo machen wir denn halt? Oh, Spanien,
Rom,
glaube ich.
Italien.
Willst du Italien machen? Dann machen wir Italien. Komm, hier, Bella
Italien
Vita.
Kommt vor Spanien eigentlich, ne?
Ja, gut, das müsste man jetzt so ein bisschen geografisch beleuchten, Maxi, wenn du dir da so sicher bist. Wir machen das Deutsche wieder. Komm, dann leg los, dein Überraschungsteam.
Hellas Verona, weil auch sie bestätigen ihre starke Aufsteigersaison, haben immer so ein bisschen das Image einer Fahrstuhlmannschaft inne gehabt. Es scheint abgeschüttelt. Unser Erfolgstrainer Ivan Juric stellen die drittbeste Verteidigung mit 29 Gegentoren. Und das Besondere an Hellas Verona finde ich dieses Jahr sehr, sehr viele Überraschungssiege gefeiert. Siege gegen AS Rom, Siege gegen Lazio, Sieg gegen Bergamo, gegen Napoli. Dazu zweimal unentschieden gegen Juventus und gegen AC Milan. Das war für mich in dieser Form nicht zu erwarten, auch wenn es ja ganz gute Neuzugänge gab. Achter Platz, ich denke, angesichts, dass das internationale Rennen in Italien relativ eng ist, glaube ich nicht, dass sie da irgendwie noch ja, auf den Europa-League-Zug aufspringen können. Aber ich glaube, das ist auch nicht deren Anspruch. Und ja, ich glaube, dass dort alle Verantwortlichen und alle Spieler diesen achten Platz mit Handkuss ja, annehmen würden.
Denke ich auch, denke ich auch. Mario, Italien ist ja dein Parkett mit Robin Gosens. Bin ich da richtig? Kann man das so sagen?
Ja, man kann schon sagen, dass ich tatsächlich, seit wir uns ein bisschen besser kennen und so weiter, dass ich da schon, ich schaue tatsächlich jedes Spiel, weil es einfach Spaß macht. Ich würde dich aber bitten, leg du doch mal vor.
Ich kann gerne vorlegen, ja, weil ich kann jetzt auch gleich nochmal, ich weiß, sowas ist immer schwierig, aber ich habe mal noch so eine ganz, ganz kurze Geschichte als Anekdote. Ich habe nämlich mal, ich habe nämlich die These mal aufgestellt, dass ich, wenn ich selber Profifußballer wäre, ich meine, das ist, wirkt gerade sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich weiß, noch bin ich jung genug, um nochmal gescoutet zu werden, aber ich gebe zu, der Fitnesszustand wäre wahrscheinlich gerade mal für Schalke gut genug aktuell. Und auch die spielerischen Qualitäten wären wahrscheinlich zu dürftig. Aber ich wäre gerne Profifußballer, glaube ich, in Italien geworden. Italien ist ein super schönes Land und ich finde auch irgendwo eine spannende Liga und toll zum Leben. Und ein Team, was ich irgendwie seit Kindheitstagen so ein bisschen heimlich favorisiere, irgendwie hat man ja in jedem Land so ein bisschen sein Team, das ist tatsächlich der AC Mailand. Und der AC Mailand ist für mich auch so ein bisschen die Überraschungsmannschaft in diesem Jahr. Die haben ein sehr gutes Team. Sie haben letztes Jahr in der Rückrunde schon gezeigt, dass sie die Qualität haben. Zlatan Ibrahimovic, mein Gott, der Mann braucht ja bald einen Rollator so ungefähr, um zu kommen. Aber was er dann auf dem Platz macht, das ist schon noch sehr, sehr stark. Deswegen sind sie jetzt nicht so überraschend aktuell auf Platz 2. Aber ich finde doch schon, dass sie die Konstanz so gehalten haben, so attraktiven Fußball teilweise in dieser Saison immer wieder gespielt haben. Das hat mir schon sehr imponiert und wie gesagt, so Milan-Fan war jetzt zu weit gegriffen, aber so als Sympathisant muss man sagen, so denke ich, würde ich mich einschätzen, sind in meinen Augen ja, die Männer aus der Domstadt in den schwarz-roten Trikots für mich das Überraschungsteam.
Und das jüngste Team der Liga, ne? Muss man
das
dazu
gehört,
sagen.
Das
Trotz Zlatan.
Trotz Zlatan, da muss man sich mal überlegen, weil Zlatan alleine, der hält ja schon, was hat er, also eine 3 hat er noch vorne, aber ich glaube 39 oder 38.
Ich glaube nicht mehr, oder?
Ist doch. Doch, ich glaube noch ist er nicht 40.
Ah, okay, ja gut. So, jetzt bin ich aber ja, brutal gespannt.
Also Zlatan, das jetzt mal ganz wichtig, wird im Oktober 40. So.
Sehr gut.
Ah, okay.
Das haben gut wir jetzt. Da ist ein Mann mit Sachverstand am Werk, sehe ich schon. Aber jetzt hast du uns wirklich lange auf die.
Mit Google-Sachverstand, aber ja.
Aber ein guter Journalist hat das Handy eben immer griffbereit, ne?
Ja, man muss auch
so sieht's aus.
Das ist auch immer.
Bitte. Also, ich würde natürlich sehr gerne Atalanta sagen. Zwei Sätze vielleicht dazu, weil ich sage nicht Atalanta. Ich finde es wirklich beeindruckend, das muss man ehrlich sagen. Ich bin natürlich inzwischen auch ein bisschen betriebsblind vielleicht. Aber das ist, ich finde es einfach beeindruckend, wie konstant die jetzt seit 3, 4 Jahren unter Gasperini performen. Auch in der Champions League sind es jetzt wieder im Achtelfinale. Und es macht einfach Bock. Also jedem, der zuhört und nicht regelmäßig Serie A schaut, empfehle ich einfach
Ja.
mal, sich ein Spiel anzuschauen von Atalanta. Tore sind eigentlich garantiert, meistens für
Kannst eigentlich
Atalanta.
immer über 2,5 tippen.
Ja, schon, das kann man schon sagen, außer natürlich gestern Abend gegen Inter, aber Inter ist halt auch einfach sehr stabil. Ja, es macht einfach Spaß. Du hast, ja, wenn ich mal Eigenwerbung machen darf, Gosens, der jetzt irgendwie boah, 9 Hütten. 9 Ligatore alleine, dann in Liverpool getroffen,
Wahnsinn.
irgendwie 7 Vorlagen und das ist ein Linksverteidiger. Ne, natürlich mit einem, in einem 3-5-2, mit einer offensiveren Rolle, aber alleine, dass diese Links- und Rechtsverteidiger speziell darauf aus sind, jedes Mal bei jedem Angriff in den Strafraum zu bringen, das macht es einfach ja, sehr unterhaltsam. So, genug gesagt, ich gehe mit Sassuolo. So,
Habe ich mir auch
fragt ihr
überlegt.
jetzt. Ja, fragt euch jetzt vielleicht warum. Darum, also
Also meine
sehr
dritte
spannendes
Überlegung.
Team. Ich hatte am Anfang der Saison mal die Gelegenheit, mit Kahn Eihan zu sprechen, der seit Sommer da spielt. Hat bis dahin jedes Spiel gemacht, hat dann, glaube ich, ein bisschen weniger Einsätze bekommen in jüngster Zeit. Aber der hat mir das auch so ein bisschen erzählt. Hatte natürlich auch keine Ahnung von Sassuolo und von diesem Trainer, De Zerbi. Ist aber unfassbar interessant. Also, wir spielen. Ein sehr aufreizendes Spiel, würde ich fast sagen. Fast schon provokant, wie sie jedes Mal wirklich vom Torwart ausgehend den Ball hinten rausspielen und auf Teufel komm raus nicht schlagen wollen. Das führt mitunter auch zu Comic-Szenen, wenn sie es nicht schaffen. Und das ist schon ein paar Mal vorgekommen in dieser Saison. Dann fangen sie sich ein. Aber ist tatsächlich auch, heutzutage reden wir ja viel von Statistiken. Tatsächlich auch belegt, dass wenn du den Ball hinten flach rausspielst, das führt in weniger Fällen zu Ballverlusten, als wenn du rausschlägst. Ja, und das ziehen sie wirklich auf eine penetrante Art und Weise durch. Hatten damit sehr viel Erfolg, die ersten 8 Spiele nicht verloren. Dann kam Inter, dann gab es eine Heimniederlage und dann ging es so ein kleines bisschen bergab. Seitdem sehr inkonstant, zwischendurch lange nicht gewonnen. Jetzt auch in jüngster Zeit, naja, sind glaube ich gerade Achter.
Nee, Achter ist Hellas. Ich glaube, es sind Neunter.
Achter ist Hellas? Neunter, okay, Neunter. Haben die europäischen Plätze aber ziemlich sicher aus den Augen verloren, weil du hast da oben diese 7, Inter, Milan, Juve, Roma, Atalanta,
Napoli.
Neapel und Lazio. Die kriegst du nicht mehr. Es wäre ihnen zu wünschen gewesen, weil es einfach auch fast das gleiche wie Atalanta sehr. Sehr unterhaltsam, spannende Mannschaft mit Berardi, mit vorne Chichi Caputo, der sein
Ja.
eigenes Bier braut, so viel dazu. Ja, deswegen habe ich mich mal für sie entschieden, trotz ja, vielen Durchhängern dieser Saison, aber auch ein sehr spannendes Team.
Sehr gut.
Ja, ich habe tatsächlich das Interview mit Kahn Ayhan und dir gelesen. Habe ich bis dahin auch nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, dass Sassuolo, also ich schaue jetzt auch nicht jede Woche irgendwie Spiele von Sassuolo oder so, aber dass sie so einen relativ, ja, anderen Ansatz verfolgen im Spielaufbau wie viele andere Teams, fand ich auf jeden Fall sehr interessant und sehr lesenswertes Interview. Kann man auch sicherlich irgendwo in der Kicker-App finden, für jeden, den es
Definitiv,
interessiert.
ja.
War ein cooles Interview. Genau.
Danke.
Leo, du hast Milan, ich Hellas, Mario Sassuolo. Ich denke, alle drei Teams absolut nachvollziehbar und ja, stimmst du mir zu?
Ich bin da in deiner Meinung, und ich würde sagen, weil die drei jetzt auch so gut geklappt haben, machen wir die gleiche Reihenfolge, jetzt aber natürlich das größte Flop-Team. Und deswegen den Ball spiele ich zurück zu dir, um mal im Fußballjargon zu bleiben. Maxi, leg doch mal vor.
Für mich ist es, ich will nicht sagen einmal mehr, aber für mich ist es die Fiorentina, AC Florenz. Wieder einmal, warum? Weil es eigentlich ein Team war, das über ja, sehr lange Zeit konstant in den Top 5 mitgespielt hat. Die letzten zwei Spielzeiten waren eher bescheiden, einmal 16., einmal 10. und jetzt wieder richtig schlecht. Haben meiner Meinung nach eigentlich ein besseres Team, als es der Tabellenplatz aussagt. Viele talentierte Spieler mit Dragowski im Tor, der mit dem BVB in Verbindung gebracht wurde. Nikola Milenkovic ebenfalls BVB-Gerüchte. Gaetano Castrovi, Dusan Vlahovic oder Sofian Amrabat. Also wirklich sehr talentierte Spieler und auch noch junge. Dann natürlich Routiniers wie Saceres, Bonaventura, Ribéry, Calejón. Ja, eigentlich waren sie jahrelang Vertreter im internationalen Geschäft, aber diese Zeiten scheinen längst passé, sind auch sehr, ja, ich würde sagen, vorne im Sturm weht ein laues Lüftchen. Ja, und für mich steht ja das Team in der schönen Toskana für nichts mehr aktuell als für graues Mittelmaß.
Ja, das ist... Ja, das ist mal wieder eine sehr harte, aber ich denke doch, doch treffende Analyse. Und ich nehme jetzt Mario sozusagen wieder die Pole Position jetzt hier weg. Ich gehe jetzt mal mit meinem Team, bevor der Mario dann sein Team nennen darf. Gerne. Ich mache jetzt mal das Riesenfass auf und nenne die Bianconeris. Juventus Turin ist für mich das Flop-Team in diesem Jahr fast schon europaweit. Das ist natürlich sehr, sehr krass, diese Aussage. Dem bin ich mir sehr bewusst. Ich verehre damit auch meinen lieben Stiefvater. Der würde mir da sicherlich nicht ganz so zustimmen wollen als Juve-Fan. Aber das Team ist so derartig gut besetzt. Also das ist wirklich von vorne bis hinten, wenn man sich die Spieler einzeln anguckt, à la Bonheur. Da gibt es keinen Makel in dieser Mannschaft eigentlich zu finden. Und trotzdem schafft es Juve nicht, sowohl auf internationalem Parkett, also europäischer Champions-League-Boden, als auch auf dem Serie A-Boden wirklich gut zu performen in dieser Saison. Und ich muss das klar und so deutlich sagen, das liegt in meinen Augen fast alleine, und das ist immer dann schwierig, aber fast alleine nur an Andrea Pirlo, für mich die vollkommenste, falscheste Entscheidung im letzten Sommer, die man hätte überhaupt treffen können. Dieses Team verdient einen anderen Trainer. Es ist gar nicht an Andrea Pirlo als Mensch auszumachen, aber ich glaube, er ist einfach nicht der richtige Mann. Unfassbar schade, sie könnten diese Liga auseinanderschießen, was auf der anderen Seite wieder positiv ist, dass es mal jetzt eine Abwechslung wieder gibt. Sie könnten in meinen Augen auch definitiv ein Team sein, was um die Champions-League-Krone mitspielt. Aber so wird das eben nichts. Und deswegen sind sie für mich das größte Flop-Team, auch wenn sie natürlich aktuell Platz 3. Ich glaube, sie haben ja noch ein Spiel weniger als Milan und sie könnten auch noch an den Jungs aus Mailand vorbeiziehen. Aber trotz alledem, was da an Potenzial möglich ist und was da an Potenzial nicht abgeschöpft worden ist, muss ich sagen, für mich das klar Nummer 1 Flop-Team.
Puh, aber Mario, vernichtendes Urteil.
Das wollte ich jetzt aber auch sagen, das ist schon sehr hart.
Das ist wirklich hart, aber man muss ja auch mal so ein bisschen polarisieren. Also
es war ja härter als ich mit Schalke. Fast.
Leo ist also heimlicher Jubelanhänger. Er will es uns bloß nicht sagen, das verheimlicht er wahrscheinlich schon seit Jahren, selbst vor seinem Stiefvater.
Ja. Was bin ich jetzt, Juve-Hasser oder Juve-Fan? Entschuldigung, Mädchen, nochmal. Was bin ich, heimlicher Juve-Fan, Maxi? Oder was
heimlicher Juve-Fan, weil du dich so immens reingesteigert hast.
Ach so, naja gut, das ist auch spannende These, wenn ich jetzt eben nochmal gesagt hätte, dass ich ja Sympathisant von AC Mailand bin. Aber gut, Mario, bitte, du bist dran.
Also, ich finde es, also das ist echt schon sehr hart. Ich würde dir auch zumindest ein bisschen widersprechen.
Das darfst du gerne,
Weil ich tatsächlich finde, dass Pirlo nicht den krassesten Kader hat. Also, das hört sich vielleicht komisch an, aber du hattest mit Arthur, der da jetzt das Mittelfeld leiten soll auf absehbare Zeit, der sehr viele Anpassungsprobleme hatte. Du hast Verletzungsprobleme in der Innenverteidigung. De Ligt war, glaube ich, lange raus. Chiellini ist, glaube ich, gerade raus. Und dann hat er, was man ihm vorwerfen kann, der hat sehr viel experimentiert mit Spielern auch aus der zweiten Mannschaft, die er ja zumindest ganz kurz kannte. Ist schwierig, einfach ist natürlich ein bisschen blöd, wenn du nach 9 Meisterschaften in Serie dann Trainer wirst und ja, scheinbar nicht die 10. Meisterschaft holst. Das würde ich zumindest mal noch abwarten, aber sie haben sich ja in letzter Zeit ein bisschen gefangen, finde ich. Also ja. Deswegen würde ich vielleicht ein bisschen auf die Bremse treten. Grundsätzlich aber.
Vielleicht nochmal kommunikativ ein bisschen zurückrudern.
Musst du nicht, ist deine Einschätzung. Aber vielleicht, also grundsätzlich will ich dir nicht widersprechen, ist natürlich, wenn Juventus nicht Erster oder Zweiter ist, ist es immer enttäuschend. Ist nach wie vor sehr angewiesen auf Cristiano, offensichtlich, aber ich finde, es gibt auch ein paar Lichtblicke, zum Beispiel Chiesa, der jetzt in letzter Zeit viele Tore schießt, viele Tore vorbereitet, eigentlich immer spielt. McKennie, auf jeden Fall, damit hätte man nicht gerechnet, ich zumindest nicht. Ja, aber
Morata, natürlich enttäuschend. Auch wieder aufsteigende Tendenz.
Na gut, aber das ist ja hilfreich, dass du sozusagen die Bombe, die ich jetzt eben hier geworfen habe, so ein bisschen nochmal entschärfst. Aber dann
Ich
nehme
habe
ich
es
jetzt,
versucht.
ja, das ist
Aber die Bombe ist schon längst explodiert, Leo. Also da ist nicht mehr viel zu retten.
Ja, gut, wird man dann sehen, inwiefern sich das Ganze dann noch zum Ende her der Saison bewahrheitet oder ob ich mir tatsächlich dann doch nochmal eine ordentliche Watschen abhole. Aber dann gehe ich recht in der Annahme, Mario, dass Juventus Turin nicht dein Flop-Team ist.
Nicht unbedingt, nicht
Ja,
unbedingt.
sehr gut.
Ich
Wer
habe
ist es denn?
immer so ein bisschen gerankt. Tatsächlich waren Juve und Florenz auch bei mir. An eins stand aber Neapel.
Ja.
Auch da beim Platz auf die Tabelle, naja, aber ich finde es so ein bisschen schade auch tatsächlich, dass, ja, du hast auch da in Ansätzen Spiele, wenn sie Gegner 6-0 aus dem Stadion fegen. Du hast letztes Jahr den Pokalsieg gehabt und gesehen, wozu dieses Team imstande ist. Aber irgendwie kriegen sie es auch nicht richtig auf die Straße. Also immer wieder Aussetzer, jetzt im Pokal ausgeschieden, gegen Atalanta verdient auch. Und in der Liga immer wieder Aussetzer dabei. Gattuso war ja schon kurz vorm Aus, so hieß es zumindest aus Italien. Dann haben sie gegen
Ich weiß
Juve
nicht, ob du es
gewonnen,
gerade erwähnt
überraschenderweise.
hattest, aber von der Europa League mal ganz zu schweigen, ne?
Ja, natürlich, klar. Auch damit darf es natürlich jetzt nicht gegen Granada rausfliegen, logisch. Ja, aber Gattuso kurz vorm Aus, dann gegen Juve gewonnen, das ist dann immer so ein bisschen, ja, es wirkte immer so, als wollten sie ihn eigentlich raushaben, dann hat er aber wieder Spiele gewonnen und so weiter. So ein bisschen wie mit Zidane in Madrid. Dementsprechend, und du hast zum Beispiel, was finde ich völlig unterm Radar fliegt, dieser Victor Osimhen, der, wie viel hat
Ja,
der gekostet? 70
80
Millionen, also
Millionen
das war,
Tacken,
glaube ich,
glaube ich.
80. Ja, das war der teuerste Spieler im letzten Transfersommer, glaube ich.
Der kriegt da nicht mal einen Fuß auf den Boden, ne?
Nee, also das jetzt am Wochenende hat er getroffen, tatsächlich. Mal wieder, ich glaube zum dritten Mal erst oder zum vierten Mal. Also ja, wenn sich ein Verein erlauben kann, dann mal eben 80 Millionen Kröten zu überweisen, ohne dass der Spieler großartig das Spiel verändert, dann ziehe ich den Hut. Aber insgesamt würde ich sagen, eher ein bisschen enttäuschend.
Mario, er hat sogar, genau, ich glaube nur drei, ich habe gerade geschaut, drei Saisontreffer hat
Drei,
er
ja,
bisher.
schau, das ist jetzt nicht so viel, ne?
Ein
Das
ehemaliger
ist
Wolfsburger.
dürftig, ja.
Ja, tatsächlich.
Kam ja jetzt muss ich aufpassen, kam von Gent oder Genk? Ist ja
Von
beides das
Lille.
Gleiche. Ah nee, er
Kam
kam
von
von
Lille, meines
aus
Wissens
von Lille,
aus.
ja, genau, von Lille.
Aber ja, nee, pass auf, jetzt mache ich nämlich den
Du
nächsten
meinst
Fehler.
Jonathan David, von der jetzt bei Lille spielt.
Ja, nee,
Genau.
meines Wissens nach kam Osimhen von Gent oder Genk, in meinen Augen beides das gleiche Team, nach Wolfsburg. So bin ich jetzt
Das kann
aber
natürlich sein.
in das Fettnäpfchen getreten, aber jetzt ging es ja jetzt
Aber ist
schon
ja auch nicht
um,
so wichtig.
ist auch nicht so wichtig. Jetzt ging es ja schon um Spieler und die Kategorie, die wir uns selbst gegeben haben, die heißt ja interessantester Spieler MVP in Anführungszeichen. Maxi, wer ist dein italienischer MVP?
Für mich, also MVP, nein, aber interessantester Spieler, Junior Messias, offensiver Mittelfeldspieler vom FC Crotone, hat zwar 6 Tore gemacht und 2 Vorlagen diese Saison, aber warum ich ihn ausgewählt habe, also solide Statistiken für einen Tabellenletzten, er kam 2011 nach Italien und war bis 2016 Freizeitkicker, also hat mit dem Profifußball gar nichts zu tun gehabt. Schleppte, glaube ich, zunächst als Lieferant irgendwelche Kühlschränke, um Geld zu verdienen. Kickte in einem Freizeitteam und ja, wechselte 2016 dann, glaube ich, zu irgendeinem Team in der 4. Liga. Und seither, ja, ist es ein kometenhafter Aufstieg und es sind einfach Geschichten, viel Good Stories, die du dir so nicht ausdenken kannst. Also für mich ist es wirklich, ja, super Spieler. Ich freue mich wahnsinnig für ihn. Ja, mit 29 sein Debüt in der Serie A gefeiert. Schafft auch nicht jeder. Deswegen, ja, werft doch mal einen Blick auf ihn. Zumal er nicht schlecht kicken kann, hat, glaube ich, schon ein, zwei sogar sehr schöne Tore erzielt. Genau, also er überzeugt jetzt nicht nur mit seiner interessanten Story, sondern durchaus auch mit seinem, ja, mit seiner spielerischen Qualität.
Sehr interessant.
Auf jeden Fall eine gute Story, ja.
Hatte man bestimmt nicht so auf dem Schirm. Aber das ist ja auch das Schöne am Fußball, dass es manchmal Geschichten gibt, die ganz abseits des Platzes laufen, die eigentlich nur in Hollywood-Filmen so vorkommen könnten. Und dann haben sie aber auf einmal ganz, ganz viel Realität. Finde ich sehr schön. Gute Wahl, Maxi. Bevor der Experte himself ran darf, würde ich jetzt wieder den Vorzug machen. Bei mir ist es trotz eben dieser verheerenden Juventus-Kritik ein Spieler der Bianconeris geworden. Die Signora Nostra hat im Sommer in meinen Augen einen sehr, sehr guten Transfer getätigt. Federico Chiesa hätte man denken können, der ist sicherlich auch zu nennen. Aber für mich ist es Kulusevski tatsächlich. Ich gucke ihm sehr, sehr gerne zu. Der hat das Jahr davor in Parma gespielt? Nee.
Doch, genau.
Doch, bei Parma hat er gespielt. Kam dann, also der Vertrag wurde schon im Laufe der vergangenen Saison geschlossen und kam jetzt im Sommer zu Juventus. Und muss ich sagen, er hat mir sehr gut gefallen, ist noch ein sehr, sehr junger Spieler, Schwede. Er könnte vielleicht in die Fußstapfen eines gewissen Zlatan Ibrahimovic treten, auch wenn die sehr, 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 sehr groß sind. Aber er hat die Qualität, er hat schon in seinem ersten Jahr überzeugt, hat auch eine wichtige Rolle übernommen und für mich ist es deswegen so ein bisschen der interessanteste Spieler vielleicht. Aber jetzt,
ja.
Wird es Robin Gosens, ist die große Frage, oder wird es jemand anderes?
Ja, er kann nicht neutral bleiben, ne?
Nein, den nehme ich nicht. Das ist doch schon zu offensichtlich mittlerweile tatsächlich, so häufig wieder trifft. Ja.
Absolut.
Ich habe mich für Nicolo Barella entschieden von Inter.
Sehr gute Wahl, den hatte ich auch auf dem Zettel.
Ja, ist typ. Tatsächlich einer meiner Lieblingsspieler und wahnsinnig, ja, so klein und quirlig im zentralen Mittelfeld, aber absolut gesetzt bei Conte. Habe ich dazu gesagt, dass er bei Inter spielt, wäre es vielleicht nicht.
Ja, ich glaube schon.
Also ein super Spieler. Wenn man mal jetzt gerade in Corona-Zeiten kann man das ja ganz gut mal drauf achten, was der für eine große Klappe hat und wie viel der redet, das ist wirklich faszinierend. Falls jemand gestern, also am Montagabend, Inter gegen Atalanta gesehen hat, da hat der Lautaro Martinez, wollte ihm anspielen auf rechts außen, da ist er mal ausgewichen, gehört auch zu seinen Stärken, spielt eigentlich überall. Und dann ging der Pass ins Aus und Barella regte sich furchtbar auf, schimpfte mit Martinez, der jetzt auch kein ganz Blinder ist. Aber das zeigt so ein bisschen seinen Charakter. Also ein bisschen so, dass der Lautsprecher auf dem Platz, der verlängerte Arm, Giftzwerg und wie gesagt gesetzt. Also du hast bei Conte in diesem 3-5-2 schon immer mal wieder auch mal spielt im Zentrum neben ihm Brozovic, mal Vidal, mal Eriksen, jetzt in letzter Zeit vermehrt Eriksen. Aber Barella ist immer dabei, auch seinen Anteil an Toren und Vorlagen erhöht und einfach ein super Fußballer. Deswegen
finde ich schön. Ja, finde ich, ist eine sehr, sehr schlüssige Wahl, Nico Barella von Inter Mailand. Ja, vielleicht kann er seine Saison ja mit dem Meistertitel krönen. Das bleibt abzuwarten. Was nicht abzuwarten bleibt, ist der Blick nach Spanien, den wir jetzt noch werfen wollen. Der Abschluss bildet die La Liga. Jetzt sind wir auch auf dem richtigen sprachlichen Turnus. Sehr gut, habe ich gut gemacht. Maxi, du darfst anfangen. Dir gehört das Parkett. Das größte Überraschungsteam in deinen Augen in Spanien.
Ja, was heißt Überraschung? Das Team spielt eigentlich schon seit Jahren immer so ein bisschen um die internationalen Plätze mit oder waren auch regelmäßig Gast in der Europa League. Für mich ist es Real Sociedad, denkt man erstmal, ich glaube fünfte inzwischen wieder, haben sich wieder ein bisschen rangekämpft. Am Anfang haben sie sehr lange oben mitgespielt, ganz oben sogar, waren viele Spieltage über Tabellenführer. Dann kam der Einbruch, der auch sehr eng in Verbindung irgendwie steht mit der Verletzung von David Silva, der ja im Sommer von den Citizens ins Baskenland gewechselt ist. Mittlerweile haben sie sich wieder deutlich stabilisiert, weil auch David Silva wieder seit 5-6 Spielen zurück ist. Auch junges Team, 24,5 Jahre im Schnitt. Und vorne haben sie natürlich mit Alexander Isak, dem ehemaligen Dortmunder, und Mikel Oyarzabal, den gefühlt halb Europa jagt, aber der, glaube ich, seinen Vertrag verlängert hat, haben sie ein Sturmduo, das wirklich sehr, sehr talentiert ist, sehr abschlussstark, zusammen schon 22 Treffer erzielt. Vor allem Isak, phänomenaler Lauf in den letzten Wochen. Ich glaube, gefühlt hat er alle von seinen 10 oder 11 Saisontoren in den letzten 5, 6 Spielen erzielt. In der Europa League, ja, deutlich gegen United raus, aber gibt im Moment auch deutlich angenehmere Gegner zu bespielen als als United. Aber vielleicht geht er noch was in dieser Saison Richtung Champions League Quali. Sevilla ist als Vierter nur noch 3 Punkte vorne, glaube ich. Und die schwächeln aktuell auch ein bisschen. Also für mich, angesichts des starken Starts, wo auch, glaube ich, ihr beim Kicker sogar, glaube ich, schon mal eine Story hattet, wo ihr dieses Team ein bisschen näher betrachtet habt. Und das macht ihr jetzt nicht unbedingt nur bei One-Hit-Wondern. Deswegen muss er da schon ein bisschen was dahinter stecken. So viel zu meiner Überraschung oder zu meinem Top-Team. Mario, ich bin gespannt. Deine
Ja, also deine ich, Wahl. Ich bin ich dran, ja?
Soll Natürlich.
Ich ja. Okay. Gehe ich mit, hatte ich auch ganz oben auf meinem Zettel. Auch da, wie bei Milan eben, tatsächlich auch das jüngste Team der Liga. Ne? Wirklich macht Spaß auch zuzuschauen. Auch gerade solche Leute wie Alex Isak. Ich finde es immer schön, wenn es so vermeintlich gescheiterte Spieler, er hat es ja jetzt in Dortmund, hat es jetzt nicht so aufs Parkett gebracht. Finde es dann immer ganz schön, wenn die andernorts dann wieder ein bisschen Fuß fassen und auch zeigen, was sie können. Ich meine, der Junge ist 21, 22.
21, glaube ich, 99er.
Ja, siehst du, da darf ich inzwischen sogar Junge sagen. Also gehe ich voll mit. Hätte jetzt noch als zweite Wahl auch Sevilla gehabt, die ja doch auch trotz immer wieder großer Verluste es schaffen, also Spielerverluste, die zu kompensieren. Und da bin ich jetzt, wo Leo eben sagte, mit dem Juve-Kader, weil wenn du auf den Sevilla-Kader schaust, die ja auch gleich gegen Dortmund spielen, dann denkst du dir, also ich weiß nicht, ist das ein Champions League-Team? Aber sie kriegen es halt immer hin, irgendwie. Jetzt haben sie das Dortmund-Hinspiel, das hat so ein bisschen, das war so ein kleiner Genickbruch fast. Seitdem läuft es gar nicht. Haben so ein bisschen den Groove verloren. Aber insgesamt trotzdem wieder eine starke Saison. Haben auch noch ein Spiel weniger als Real Sociedad, von daher. Die Chance, zumindest auf 6 Punkte vorzugehen und absolut, ich weiß nicht, ob das noch überraschend ist, auch als Europa-League-Sieger. Trotzdem finde ich, verdient das schon Anerkennung.
Genau, also bevor Leo dran ist, ich habe es mir auch überlegt, aber ich finde generell, in Spanien ist es sehr schwer, ein Überraschungsteam ausfindig zu machen, weil es gibt einfach nicht so Überraschungen wie vielleicht in anderen Ländern. Vielleicht Atletico noch an 1, so souverän, auch wenn es die letzten Wochen jetzt nicht mehr so souverän waren. Aber ich finde, es ist eine Liga, die man durchaus auch so hätte vor der Saison tippen können, finde ich.
Ja, absolut.
Das Schöne ist manchmal, ich bin ja so ein fauler Typ auch, das wissen die Leute. Ich kann schon ehrgeizig sein, aber ich bin auch gerne faul. Und das Schöne ist, wenn der Job so für einen erledigt wird. Jetzt habt ihr beiden so unglaublich ausführlich über Real Sociedad San Sebastian gesprochen und deswegen kann ich da gar nichts mehr dazu sagen, als das war auch meine Wahl. Deswegen würde ich da jetzt gar nicht mehr drauf eingehen, aber damit ich jetzt nicht so faul werde in Runde 2, würde ich jetzt mal anfangen mit dem größten Flop, bevor ihr da mir wieder alles wegnehmt. Und zwar mache ich mich heute so ein bisschen wirklich unbeliebt, aber wir hatten eben Juve, jetzt kommt jetzt der FC Barcelona. In meinen Augen der größte Flop. Wieder muss man natürlich sagen, in den letzten Wochen ein bisschen stabilisiert. Klar ist das besser geworden und sie haben auch immer noch eine klare Chance, um die Meisterschaft mitzuspielen. Deswegen ist der Begriff Flop hier tatsächlich sehr, sehr schwer zu finden. Aber für mich ist so ein Verein im Gesamtkonstrukt auch immer ein bisschen zu sehen. Und da muss ich sagen, hat Barcelona dieses Jahr eine sehr, sehr unglückliche Figur abgegeben. Das war spielerisch zum Anfang der Saison sehr holprig. Dann hat das intern überhaupt nicht geklappt. Dann jetzt dieser Wahlkampf, der Präsidentschaftswahlkampf, der tatsächlich in Barcelona immer so einer kleinen Netflix-Doku irgendwie gleicht, wo man das Gefühl hat, hier wird gleich noch einer umgebracht. Also das ist irgendwie immer sehr, sehr spektakulär. Dann diese Messi-Schlagzeile mit diesem Riesenvertrag, diese Gerüchte, die jetzt sich um Barcelona ranken, von wegen, jetzt muss der halbe Verein verkauft werden, da schmeißen sie zu gefühlt jetzt wirklich alles raus. Jeder PC, der nicht nied- und nagelfest ist, der kommt am Ende auf den Auktionstisch in Barcelona. Das gehört zum einen dazu und zum anderen auch wieder so der Punkt, die Qualität der Mannschaft ist nicht ganz so gut in diesem Jahr, deswegen hätte man auch nicht oder kann man vielleicht nicht ganz so viel erwarten, aber der Anspruch eines FC Barcelona kann eigentlich nicht der sein, der in der aktuellen Saison geboten wird. Ich habe ja vor der Saison auch die ganz steile These in den Raum geworfen, dass das Gesündeste, was dem Verein passieren könnte, der Abschied von Lionel Messi wäre, um einen Neustart tatsächlich zu bekommen. Ich weiß es nicht, ob man tatsächlich mit der Aussage nicht sich auf komplettes Glatteis bewegt, wenn es um den besten Fußballer aller Zeiten geht oder mit um den besten Fußballer aller Zeiten. Aber das wäre jetzt mal so meine Flop-Nominierung. Seid ihr mir da wieder komplett konträr oder sagt ihr, naja?
Diesmal nicht so stark.
Hätten wir vor vier Wochen gesprochen, dann hätte ich wahrscheinlich ohne Zögern zugestimmt. Jetzt wiederum würde ich fast sagen, ist es wieder ein bisschen hart auf jeden Fall. Aber klar, wenn du die ganzen Zahlen siehst, alleine Messis Vertrag und diese ganzen Transfers in den letzten Jahren. Also Barcelona ist wirklich ein Verein, der macht mich regelmäßig sauer, weil schmeißen das Geld links, rechts weg aus dem Fenster. Dembélé, Griezmann und Coutinho, ohne überhaupt mal zu überlegen, ob die überhaupt passen. Dann wiederum wollen sie Neymar wiederholen, merken dann aber, ach ja, wir haben ja gar kein Geld mehr und den haben wir ja verkauft. Beziehungsweise da konnten sie jetzt nichts für, aber... ja, das ist dann immer so ein bisschen, ich finde, das hat so einen Beigeschmack, einfach weil man denkt, so Barcelona hat in den letzten Jahren so viel Geld verbraten und dann liest man natürlich auch jetzt 1 Milliarde Schulden und so, deswegen, da kann man gar nicht so viel Kontra geben. Man muss natürlich einfach auch dann mal sagen, dass Ronald Koeman es jetzt zumindest mal geschafft hat, in so einer wilden Saison mit Messi hier, Messi da, es zumindest geschafft hat, jetzt mal ein bisschen Ruhe reinzubringen. Jetzt die Ergebnisse stimmen. Sie sind, haben das, ja, nicht auf wahnsinnige Art und Weise, sind sie jetzt im Pokalfinale, waren, glaube ich, 17 Mal in der Verlängerung insgesamt, auch gegen Drittligisten und was weiß ich. Aber sie haben es geschafft, stehen im Pokalfinale, können Titel gewinnen. Die Meisterschaft ist nicht mehr aussichtslos, was so lange war. Gut, Champions League werden sie jetzt rausfliegen. Da lehne ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, dass wir das jetzt nicht nochmal drehen. Aber ja, also wie gesagt, er hat ein bisschen Ruhe reingebracht und du hast ein paar Lichtblicke mit Pedri, mit De Jong, mit dem Ilaix Moriba, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, und Ansu Fati, der ja noch verletzt fehlt. Sehr viele interessante junge Spieler dabei, die zumindest so ein bisschen Hoffnung geben. Aber ja, aber natürlich...
Wo ist Ricky Puig? Oder wie heißt der? Ricky Puig? Oder Puig?
Ricky Putsch, wird der, glaube ich, ausgesprochen.
Putsch oder was weiß ich. Auf jeden Fall, ja. Der war ja letztes Jahr so ein bisschen, ein kleiner Shootingstar, aber dieses Jahr
dem hat gar nicht berücksichtigt. Dem hatte auch Koeman vor der Saison gesagt, er könne sich einen neuen Verein suchen, also auf Leihbasis.
Ja, hat mich irgendwie ein bisschen gewundert, weil der hat ja wirklich gut gespielt, ne? Ist ja auch noch sehr jung.
Ja, den wollte er wohl nicht haben und ist geblieben, wird jetzt auch regelmäßig eingewechselt. Glaube ich.
Hast recht.
Ja, aber Maxi, wer ist denn dann dein Flop-Team? Also ich merke jetzt schon, ich wurde hier so ein bisschen wieder korrigiert, aber...
Nein.
Das ist ja alles recht. Nein, Maxi, jetzt ernsthaft, komm, hau raus.
Für mich FC Villarreal. Weil 7. Platz, gar nicht so schlecht, 37 Punkte, auch noch in Schlagdistanz. Aber sie haben, also neuer Coach mit Unai Emery, extrem stark angefangen. Ich glaube Platz 4 nach 15 Spielen. Und jetzt haben sie seit dem 15. Spieltag unerklärlicherweise nur noch 11 Punkte geholt aus 11 Spielen. Spielen eigentlich, ich habe glaube 2 oder 3 Spiele von ihnen gesehen, spielen eigentlich einen guten Fußball. Offensive Spielanlage, sehr spielstark. Frühes Pressing, zumindest die Spiele, die ich gesehen habe, haben eigentlich auch einen guten Kader im Sommer mit Dani Parejo und François Coquelin vom FC Valencia gute Spieler geholt. Und vorne eigentlich, ich würde mal sagen, ein Sturmduo, von dem so mancher Erstligist in Europa nur träumen kann, mit Paco Alcácer und vor allem Gerard Moreno. Ich glaube, 15 Tore, Top-Torjäger bei Villarreal. Und haben noch mit Fernino einen sehr, sehr talentierten ja, Edeljoker in ihren Reihen, auch noch sehr jung. Aber ich weiß irgendwie nicht, woran es liegt. Also trotz ihrer offensiven Spielanlage, ja, schießen sie sehr, sehr wenig Tore, 34 Tore, aber auch irgendwie nur 29 Gegentore in Anführungszeichen. Also irgendwie werde ich nicht so richtig schlau aus dieser Mannschaft. In der Europa League haben sie RB Salzburg, ich will nicht sagen problemlos ausgeschaltet, aber doch ja, eher einfacher, als es im Vorhinein erwartet wurde. Ich weiß nicht, Mario, kannst du mir da irgendwie unter den Arm greifen? Hast du da irgendwie einen Erklärungsansatz? Oder was ist denn dein Flop-Team sozusagen? Oder stimmst du mir überhaupt zu?
Ich wäre jetzt nicht als erstes auf Flop gekommen bei Villarreal, weil ja doch, ja, die Vereine, die davor stehen, ich sag mal, die ersten vier, da gehören sie nicht hin. Und ja, diesen Platz hinter Real Sociedad, und den hat sich jetzt Real Betis gekrallt, die jetzt in letzter Zeit ganz gut waren. Aber ja, mit Sicherheit nach dem Start, und wenn du schon eine ziemlich spannende Truppe hast, ist natürlich der siebte Platz, ja, durchgewachsen, sag ich mal. Ich habe mich entschieden für Valencia, tatsächlich, weil ja, auch da, wie der Leo das vorhin mal sagte, mit Milan, man hat ja irgendwo in jedem Land so ein bisschen sein Team, und ja, bei mir ist das auch Valencia. Ich habe da echt Glück mit meiner Auswahl. Also jetzt, das geht auch nicht so
stark. In Italien hast du ja Glück.
Gewisse Sympathien. Und das ist einfach, ja, erschreckend zu sehen. Das führt viel zu weit, wenn ich da jetzt alles erklärt. Du hast zumindest so viel, ein Präsident, Peter Lim heißt der, glaube ich, ja, der scheinbar keinen Bock mehr hat. Und ja, einfach die besten Spieler wurden jetzt verkauft im letzten Sommer. Finanzieller Engpass. Dani Parejo, wie du eben gesagt hast, musste Parejo und Coquelin im Doppelpack ausgerechnet hier zum Nachbarn nach Villarreal. Rodrigo zu Leeds und so weiter und so fort. Also die besten Spieler weg. Und das spiegelt sich jetzt halt auch wieder. Und das war von Anfang an einfach zum Scheitern verurteilt, weil du den Trainer hattest, der, als er ankam, schon gesagt hat, ja, sorry, damit kann ich nicht arbeiten. Hat seinen Rücktritt direkt angeboten, wollte damit nicht weitermachen. Javi Garcia, muss man vielleicht dazu noch sagen. Und so scheint sich das auch wieder zu spielen. Ich weiß nicht, wenn mein Trainer mir sagt, ja, Leute, die ich jetzt hier habe, die sind nicht gut genug, dann würde ich vielleicht auch nicht mit in die Leistungsgrenze gehen. Auf jeden Fall sieht es so aus, ja. 7 Siege nach 26 Spielen, das ist einfach zu wenig für einen Verein, der ja vor nicht ganz so langer Zeit zweimal in der Champions League war.
Unter
Marcelino hat es eigentlich super funktioniert, den Pokal gewonnen, und dann wegen kleinster Streitereien hat der Besitzer den dann rausgeekelt. Man sieht jetzt, Marcelino macht in Bilbao wieder einen guten Job. Ja, in Valencia ist sehr, sehr, sehr viel schiefgelaufen in den letzten Jahren, in den letzten 2 Jahren. Und ja, dementsprechend habe ich mich dafür entschieden.
Also war auch der andere Kandidat bei mir. Ich habe mich dann deswegen für Villarreal entschieden, weil ich das bei Valencia irgendwie, ich sag mal nicht kommen, also ich habe es nicht so krass kommen sehen, aber dadurch, dass halt eben sehr viele Spieler verkauft wurden, wichtige Spiele mit, wie du gerade schon angesprochen hast, und nicht wirklich ein Gegenwert dazugekommen ist, war irgendwie, ja, das Potenzial begrenzt, und ich habe sie eigentlich auch vor der Saison nicht unter den ersten 10 gesehen, und deswegen für mich deshalb vielleicht gar nicht so überraschend, enttäuschend, aber was natürlich dort in dem Verein abgeht, ist wirklich traurig. Die Stadt ist eigentlich so geil. Die haben eigentlich ein cooles Stadion. Aber irgendwie haben sie auch ein neues Stadion, aber irgendwie auch nicht, gell? Also da gibt es ja auch das gleiche einer Farce, diesen ja, ganzen, ja, Stadiontheater.
Ich glaube,
es ist zur Hälfte fertig gebaut, lass mich nicht lügen. Aber irgendwie
gibt es Geldprobleme. Ja, das haben sie angefangen und dann, genau.
Also es ist wirklich sehr, sehr traurig, und für das, dass dieser Verein eigentlich jahrelang, ja, vorne ein bisschen ab und zu mal mehr, ab und zu weniger, aber sie waren auf jeden Fall ein ständiger Gast im internationalen Geschäft. Und ja, hatten jetzt Glück, dass sie am Freitag unter anderem gegen mein Flop-Team Villarreal gewonnen haben und auch in den vergangenen Wochen ein bisschen ja, sich ein Polster nach unten verschafft haben. Weil wenn man auf die Tabelle schaut nach Spanien, Wahnsinn. Also ich glaube, da liegt der 20. und der 14., glaube ich, 3-4 Punkte auseinander. Also sehr, sehr eng. Und das war, glaube ich, ein sehr wichtiger Schritt zum Klassenerhalt, die Erfolge in den letzten Wochen. Aber gebt ihr auf jeden Fall recht, definitiv.
Sehr gut, dann würde ich sagen, weil das jetzt irgendwie fast schon so ein bisschen traurig war, muss man schon, glaube ich, so sagen, war schon irgendwie jetzt gerade so ein bisschen eine erdrückende Stimmung, würde ich sagen, jetzt zum Schluss, zum Ende hin dieser Folge, machen wir nochmal was Positives, machen wir nochmal ein bisschen gute Laune, jetzt geht es um die interessantesten Spieler und da würde ich sagen, weißt du was, ich mache mal den Anfang, ich habe noch keine Runde begonnen.
Schieß los,
und jetzt, finde ich, ist es mal an der Zeit, dass ich jetzt mal hier voranpresche. Und zwar, mein Spieler der Saison bislang, der interessanteste Spieler, den hat Maxi tatsächlich heute schon genannt, ist Gerard Moreno vom FC Villarreal. Da ist er der beste Torschütze in Spanien war es ja jahrelang immer der Kampf um die sogenannte Trophäe Nummer 3 hinter Ronaldo und Messi. Jetzt ist Ronaldo, wie wir alle wissen, nicht länger in La Liga unterwegs. Aber Messi und Suarez da oben ganz, ganz krass unterwegs, was die Tore angeht. Deswegen ist immer eigentlich viel spannender der Titel Best of the Rest. Und den verdient sich in diesem Jahr aktuell Gerard Moreno. Super Spieler, funktioniert sehr gut. Und da würde ich gerne auch nochmal den Sprachgebrauch verwenden, den du vorhin, Mario, bei Max Kruse angewendet hast. Wenn man dem jetzt so zuguckt, dann kann man gar nicht sagen, das ist irgendwie ein Pfeilschneller. Oder das ist ein Riesentyp, weil er ein Riesen-Kopfballspieler ist. Oder ein Riesen-Box-to-Box-Spieler und ein Ackerer. Irgendwie fällt er da gar nicht in irgendeine Kategorie so richtig rein. Aber er trifft und er funktioniert und er belebt das Spiel. Wenn man das beleben kann, nennen kann, dann muss man das so sagen in Villarreal. Und deswegen ist er mein interessantester Spieler.
Gute Wahl.
Danke, danke, schön. Da freue ich mich, dass das eine gute Wahl war. Maxi, wenn meine Wahl gut war, wie war denn deine Wahl?
Meine war sehr gut, würde ich sagen, mit auch ein Stürmer. Team wurde vorher auch noch kurz angesprochen. Sein Name lautet Youssef En-Nesyri. Dieses Jahr 13 Tore bisher erzielt in der La Liga, 4 Tore in der Champions League. Hat irgendwie ein bisschen eine komische Statur. Ich glaube, 1,90 ist er groß, aber wiegt, glaube ich, fast nur 70 Kilo oder so. Also hat so ein bisschen eine schlaksige Statur. Aber sehr, sehr stark im Abschluss. Sehr gutes Kopfballspiel. Schnell im Antritt. Ist erst 23 Jahre alt. Kam letztes Jahr von Leganés, die mittlerweile in der zweiten Liga wieder spielen. Gegen Bayern, ich weiß gar nicht, im Supercup, ob er da getroffen hat, aber hat auf jeden Fall auch ein gutes Spiel gezeigt.
Hat er nicht kurz vor Schluss die Riesensiegchance vergeben?
Ah, doch, genau.
Dann ging es in die Verlängerung, oder?
Genau, deswegen. Ja, stimmt, hast recht. Ich glaube, er hat nicht getroffen, oder? Ist ja auch egal, aber auf jeden Fall hatte er eine sehr, sehr große Chance. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, dass du das in dem Zusammenhang nennst. Sorry. Nein, alles gut. Alles gut. Was bemerkenswert bei ihm ist, ist er eigentlich Stürmer Nummer 1, aber wurde trotzdem schon 11-mal eingewechselt. Also sieht man auch nicht so häufig, dass so ein entscheidender Spieler, vielleicht bei Freiburg mit Petersen, aber mittlerweile ist er auch nicht mehr so entscheidend in Freiburg, aber dass so ein Spieler so häufig von der Bank kommt, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Spieler. Und ich bin auch überzeugt davon, dass er dieses Niveau halten kann und dass es keine Eintagsfliege war. Und ja, dass er vielleicht auch noch irgendwann in 2-3 Jahren den Schritt zu einem noch besseren Team schafft. Wer weiß.
Dann würde ich das Prädikat gute Wahl gerne zurückgeben und verweise auf unseren heutigen Gast, der den Abschluss machen darf. Das ist eine ganz besondere Ehre.
Wir müssen noch einmal den Begriff Experte in diesem Zusammenhang nennen. Ich glaube,
wir haben ihn heute schon öfters benannt, aber für uns ist es heute der Experte. Mario Krischel vom Kicker hat jetzt die ehrenvolle Aufgabe, die letzte Wahl für den heutigen Abend zu treffen. Mario, bitte.
Eine große Ehre, ich danke euch. Wir haben über das Team schon gesprochen. Real Sociedad, ich habe mich für Mikel Oyarzabal entschieden. Ist jetzt vielleicht auch kein wahnsinnig mutiger Call. Es sollte eigentlich inzwischen Fußballfans ein Begriff sein. Ich finde es trotzdem immer wieder erstaunlich, mit was für einer Eleganz der Junge über den Platz watschelt. Effektiv auch, ist, ich glaube, er ist 23, ist Kapitän.
Blutjung.
Gefühlt schon 10 Jahre dabei. Ich glaube, wie Maxi es eben gesagt hat, bei zahlreichen Teams immer mal wieder auf dem Zettel, wird immer mal wieder hier und da in Verbindung gebracht, hat seinen Vertrag verlängert, hält seinem Team die Treue, ist ja da auch groß geworden, ist ein Baske. Dementsprechend, ja, die Saison 12 Tore, 8 Vorlagen, die Mannschaft spielt gut, er ist der Anführer. Dementsprechend bin ich da nicht sehr mutig geworden, sondern habe dann einfach auch mal eine offensichtliche Wahl genommen von einem Team, das vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat, aber haben sollte.
Nee. Ja, aber man ist ja auch gut so. Also wir wollen ja auch nicht den Podcast mit einem Shitstorm beenden, wie wir ihn sicherlich erleben werden, also Bezug zu Leos Aussagen. Deswegen gute Wahl.
Dafür sorge ich immer gerne, aber mit einem Spieler, der einen sehr schwer aussprechbaren Namen hat. Ich bin wahnsinnig überrascht von eurer Spanischkünstlerin Mikel Oyarzabal. Um das jetzt hier nochmal die Zunge so ein bisschen oben an die Zähne zu drücken, würde ich sagen, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Wahl sogar. Wirklich sehr interessanter Spieler. Real Madrid soll ja vor allem immer so ein bisschen das Auge auf ihn geworfen haben. Da wird sicherlich in den nächsten Jahren noch ordentlich Dynamik in diese Personalie reinkommen. Wir haben jetzt heute schon mal über ihn gesprochen. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Mario, zunächst erstmal vielen lieben Dank, dass du bei uns heute der Gast warst. Du hast uns ja, sehr bereichert.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Gerne, gerne, immer wieder. Wir werden das bestimmt in der Zukunft nochmal machen. Vielleicht gucken wir uns da nochmal dann auch andere Kategorien an. Aber ich denke, das hat großen Spaß gemacht heute. Maxi, auf dir danke ich natürlich auch wie immer. Maxi, also, Maxi ist,
ja,
Maxi
ich bin
ist
da.
Schon, ja, gedanklich ist er schon weg, das kennen wir nicht.
Ich bin kurz aufs Klo, ne? Nein, alles sehr gut. Natürlich kann ich mich nur anschließen, wirklich. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir, Mario. Hat mich mal wieder gefreut, mit dir zu schnacken.
Ja, sehr gerne. Ja. Mich auch.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, den Abschluss, den darf er bei uns wie immer Maxi machen. Von mir aus heißt es dann tschüss, Leute, bis zum nächsten Mal und Maxi, bitte.
Ja, was soll ich noch groß sagen? Also die Folge ist ja eh länger geworden als geplant, aber nur so viel. Wir haben es vorher schon angesprochen, Mario hat ein Buch zusammen mit Robin Gosens geschrieben, kommt meines Wissens nach Ende März, Anfang April in den Handel.
8. April.
Also 8. April, da habt ihr es. Also schlag zu und ja, ich glaube, ist ein cooles Buch geworden. Vielleicht kann er es uns ja zukommen lassen. Ich habe keinen Bock, da noch groß Geld auszugeben. Nein, Quatsch. Ich werde es mir auf jeden Fall kaufen. Ich werde am Tag selber vor der Buchhandlung übernachten. Und nee, bin auf jeden Fall sehr gespannt. Mich hat es sehr gefreut, dass du zu Gast warst. Ich hoffe, wir können irgendwie mal wieder was in die Richtung machen. Vielleicht ja dann auch mit Robin Gosens als Gast. Wer weiß, ob das irgendwie möglich wäre. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Aber bis dahin, Leute, bleibt gesund, schöne Woche und viel Spaß